dann baue ich lieber eine Welle auf und gehe dann wieder vernünftig hoch. Und ob das jetzt ein Jahr, zwei Jahre oder länger dauert, das ist total egal. Ja, also es geht ja um unsere Identifikation.
Dieses Zitat stammt von Martin Romick, der mit seinem Club sich gegen eine Wildcard entschieden hat. In diese Diskussion werden wir später noch einsteigen und wir werden auch ein paar weitere Teams behandeln, die schon Sommerpause haben oder erst noch in die Sommerpause gehen werden. Und das werden wir heute zu viert machen. Darüber freue ich mich sehr. Erstmal Grüße nach Hamburg und München an Robert und Rupert. Ich grüße euch.
Sei gegrüßt.
Stacki, grüß dich.
Und wir haben heute einen Special Guest mit dabei, der eigentlich auch in München ist, aber aktuell in Bayreuth verweilt, in seinem Wohnzimmer, Michael Körner. Hi, Körni.
Ja, servus, grüßt euch.
Ja, schön, dass ihr alle mit am Start seid. Erstmal ein sportliches Willkommen zu Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Es ist eine volle Sendung, wie immer. Wir wollen aber erstmal kurz auf die Halbfinals eingehen, die wir bisher gesehen haben. Eins davon ist ja schon entschieden. Wir haben den ersten Finalisten feststehen und später dann auf die Thematik mit der Wildcard und eben mit Martin Romick darauf eingehen. Ich würde sagen, wir steigen thematisch direkt schon ein. Körni, du kommentierst, glaube ich, schon länger Basketball, als es uns drei auf diesem Planeten gibt. Damit lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster.
Wie alt bist du denn, Stacki?
Ich bin seit kurzem bin ich 35, musste kurz nachrechnen, aber 35, ja.
Okay, gut. 34 Jahre sind es, also
1990,
ja.
Ja, krass. Also kommt fast hin zumindest.
Kommt fast hin, ja.
Kommt fast hin. Wenn wir mal so einen ganz groben Überblick über diese Saison machen, aus deiner Sicht, was war das bisher für eine Saison? Was hat dir besonders Spaß gemacht? Was hat dich bedenklich gestimmt? Bisher zumindest.
Ich bin natürlich der Typ Glas halb leer, deswegen möchte ich eher mit Glas halb voll anfangen. Ich glaube, dass wir doch eine ziemliche Anlaufzeit gebraucht haben, um diese Post-Corona-Geschichte zu überwinden, was so die Hallen angeht, was so die Zuschauerzahlen angeht. Ich glaube, wir hatten in diesem Jahr tatsächlich zum ersten Mal wieder so ein bisschen das Gefühl, dass das alles so weg ist. Also das erste Corona-Jahr war ja, nach Corona war ja, dass wir dachten, gehen die Leute noch zum Live-Sport. Jetzt gehen sie wieder zum Live-Sport und das war irgendwie ein gutes Gefühl. Was wir auch gesehen haben, war, dass es sehr spannend war in der Liga. Also die Play-Ins haben, glaube ich, sich als positiv herausgestellt, muss ich sagen. Also man ist ja auch immer so ein bisschen skeptisch. Ist das jetzt wieder nur, um irgendwie irgendwas auszugleichen, was scheiße gelaufen ist? Aber nee, sowohl Euroleague als auch BBL, um ehrlich zu sein, auch NBA, funktioniert das irgendwie. Der Fan findet das super und die Spieler, glaube ich, auch.
Und der Kommentator, Michael Körner, auch.
Ich fand's auch gut. Also ich muss ehrlich sagen, das ist schon spannend. Ne? Also man muss ja immer aufpassen, dass man nicht zu sehr in die Sportromantik verfällt. Ich glaube, es reicht, dass man Dubai ablehnt für die Euroleague und für den Eurocup. Damit, ne, da gehe ich halt ganz weit nach vorne und sage, das ist absolutes Desaster und der Untergang. Aber die Play-ins sind es nicht. Das ist kein nicht der Untergang, das kann man machen. Das ist cool, das ist lustig und spannend. Bedenklich hat mich gestimmt, da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen, auf diese Wildcard-Geschichte, ne, dass also jetzt am Ende der sportliche Abstieg und der sportliche Aufstieg doch irgendwie eine Mischung ist aus Wettbewerbsverzerrung, Unprofessionalität, Magerquark und ich weiß nicht, ob mir noch irgendwas einfällt. Das stimmt mir, ist mir so ein bisschen aufgestoßen am Ende der Saison. Und im Grunde auch das, was mit Bayern und Berlin in der Euroleague passiert ist und die Auswirkungen, also das, was die Vereine dann mit in die BBL hineintragen, also diese beiden Saisons von Berlin und Bayern in der BBL im Vergleich zur Euroleague, das gibt mir auch irgendwie zu denken. Also der Unterschied von den europäischen Teams, die international spielen, zu den BBL-Teams, das ist schon krass. Also die Euroleague war zwar noch nie so stark wie dieses Jahr, aber ich habe das Gefühl, wir müssen bei der BBL auch aufpassen, dass wir da nicht doch zu weit nach hinten fallen. Also wir sind mit weit davon entfernt, die stärkste Liga Europas zu werden. Wenn man sich die Gehälter anschaut, was in der BBL bezahlt wird im Vergleich zu anderen Ligen, es kann eigentlich nicht sein, dass ein Spieler wie im letzten Jahr in Ulm, der Paul jetzt nach Podgorica geht und das Dreifache verdient. Ja, ich denke mir also jetzt mal ganz im Ernst, das ist irgendwie komisch. Und ich finde, in der BBL wird insgesamt nicht so gut bezahlt. Es wird im Vergleich zu anderen Ligen eher schlecht bezahlt. Und dadurch verlieren wir gute Spieler. Und wir sind immer mehr so ein Sprungbrett geworden für die, ne, Otis Livingston oder so ein, weiß ich nicht, jetzt von Heidelberg, der Jarowski, der da irgendwie kommt und plötzlich da, die dann den nächsten Schritt machen. Die kriegen dann nächstes Jahr irgendwo anders doppeltes Geld. Aber warum können wir die nicht halten? Warum ist das die finanzielle Ausstattung der Liga nach wie vor so schlecht, dass wir nicht in der Lage sind, den guten Spielern sechsstellige Gehälter zu bezahlen? Und ich finde, das ist ein komischer Trend, sage ich ganz ehrlich, weil ich dachte, wir werden finanziell stärker durch bessere TV-Verträge, durch volle Hallen, durch im Grunde ja auch mit bei vielen Vereinen mit einem gesunden Sponsorenpool, aber irgendwie bleibt das nicht so richtig in den Spielerbudgets, spiegelt sich nicht so wider. Das heißt also, wir haben natürlich das Problem mit, dass in anderen Ländern, ne, diese Steuergeschichten anders laufen, dass die Financial Fairplay hier nicht gegeben ist, das weiß ich alles. Das liegt ja nicht nur an der Liga, sondern auch an steuerlichen und politischen Geschichten. Aber das gibt mir zu denken. Also wir sind sportlich, glaube ich, in dieser Saison nicht weitergekommen mit der Liga.
Wenn wir diese Überraschungsmannschaften der Liga angucken, gerade Würzburg und Chemnitz als herausragende Beispiel im positiven Sinne, gab ja auch genug Überraschungen nach unten, dass die so nah dran sind an Alba Berlin beispielsweise. Wir sehen es ja in dieser einen Halbfinalserie, wo wir ja so halb sogar schon anfangen können, dass die so nah dran sind an Alba Berlin, einen Club wie Chemnitz, der vor kurzem, in Anführungsstrichen vor kurzem, noch in der zweiten Liga gespielt hat. Ist das eher positiv zu bewerten, weil sich diese Mittelfeldteams nach oben entwickeln oder weil es diese Positivausreißer eben gibt, wo an Standorten gut gearbeitet wird? Oder ist das eher ein schlechtes Signal für die Liga, weil sie eben an diese Top-Teams so nah und so schnell heranrobben können, wie beispielsweise Alba Berlin jetzt?
Also ich glaube, man darf Würzburg nicht mit Chemnitz vergleichen. Also Würzburg, was Filipowski ja gemacht hat, ist, dass er ein Spielsystem entwickelt hat, wo er mit relativ preiswerten Spielern typischen BBL, also Basketball spielen kann, der guard-orientiert ist und mit den entsprechenden Leuten, die sich committen, auch erfolgreich ist. Also im Grunde so ein bisschen John Patrick 2.0. Ne? Die günstigsten Spieler auf dem Markt sind Guards, amerikanische Guards, ist so. Und da nimmst du halt drei Stück von und alle sind bereit, dass sich der eine die Mütze aufsetzt und die anderen spielen drumherum. Der macht halt, ne, die höchste Isolation-Quote der Liga. Alles egal, alle ziehen mit, sind erfolgreich, funktioniert. Chemnitz ist ein langfristig angelegtes Projekt. Pastore ist jetzt da in seinem, weiß ich nicht, 9. Jahr, kommt da immer durcheinander, 2014, irgendwas in den Dreh. Und die haben natürlich auch eine bessere finanzielle Unterfütterung noch. Das ist, die haben einen Jonas Richter halten können, die haben einen Lansdowne geholt, der nicht zu den ganz günstigen gehört, sage ich jetzt mal. Und die haben es natürlich verstanden, dieses teambreite Commitment durchzuziehen, dass alle an einem Strang ziehen. Und deswegen glaube ich auch, also ne, dass sie eine gute Chance haben, ins Finale zu kommen, weil die sich so einfach zu 100% committed haben, Identität haben. Also alles, im Grunde alles das, was den Bayern fehlt in diesem Bereich, Commitment, Identität, strahlen die halt zu 1000% aus. Sind aber natürlich finanziell besser aufgestellt als Würzburg. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, es ist cool, dass es Coaches gibt wie Filipowski, die wissen, okay, ne, also Budget XY, Perry, Washington, Livingston, wupp, wobei Filipowski, glaube ich, der teuerste von allen ist.
Wurde uns im letzten Podcast auch so ähnlich zumindest bestätigt, ja.
Aber halt, ne, ist halt der Trainer der Star so ein bisschen und er macht's ja super, ist ja perfekt. Also insofern passt das ja alles. Also er kann, wie man in der Liga spielen muss, um Erfolg zu haben. Und Pastore und Chemnitz ist halt ein Prozess und ein Projekt und da ist halt, da merkst du, dass da über die Jahre, ne, das hat halt auch gedauert und dann und das und das und trotzdem ist das auf super fruchtbaren Boden gefallen. Also auf andere auf andere Sichtweise und Perspektive auch ein super Ding. Aber natürlich wäre es schöner, es gäbe noch mehrere Vereine, die ja, die in der Lage wären, sich so zu entwickeln. Ne? Da, also Chemnitz ist halt super, aber ich weiß nicht, wer jetzt da noch in der Lage ist, so diesen Weg zu gehen, sich so aufzustellen auf mittlere Sicht. Wir haben mal das Problem, dass wir immer wieder Spieler verlieren. Ne? Warum geht ein Livingston jetzt zu, wohin geht er?
Livingston geht zu Gala.
Ja, genau.
Ja.
Gala.
Zu Gala. Josh King. Wer geht denn zu Borussia Farka?
Ja.
Ah ja, genau. Ja. Also schade, ne? Mein Gott, der hat letztes Jahr für, weiß ich nicht, für 35.000 in Bayreuth gespielt oder in Crailsheim. Jetzt kriegt er 3 Taler mehr in Würzburg, wird MVP, buff, weg. Das ist nicht gut, finde ich. Ich finde das schade. Diese Fluktuation, die killt uns irgendwie. Nicht killen, aber die ist halt
eigentlich
immer
das Ding, sehr, was sehr du schade. Hörst.
Mhm. Dann sind wir doch.
Wenn immer du irgendwie mit, ja. Ja, wenn immer du mit Fans sprichst, ne, auch mit welchen, die, jetzt sagen wir nicht 100% Hardcore-Fans sind, aber auch mit denen. Der Punkt ist immer, ja, ist so schade, dass wir die Spiele auch mal nach einem Jahr verlieren und wir hoffen, es bleibt mal eine gewisse Kontinuität. Selbst bei Mannschaften, die schlecht spielen, die irgendwie 15 da am Ende wären, kriegst du mehrheitlich als Rückmeldung, ja, hoffentlich können wir den Kader größtenteils beisammenhalten, wo man eigentlich aus sportlicher Sicht sagt, dann kannst du ja kein besseres Ergebnis erwarten. Also sei froh, wenn 8 Spieler weggehen und trotzdem ist gefühlt der Wunsch da, dass eine gewisse Kontinuität bestehen bleibt.
Es ist unheimlich krass, dass sowas wie in Bonn,
geisteskrank,
wo alle 12 gehen, dass die Halle immer noch, ne, dass die es geschafft haben, so schnell auch wieder die Halle voll zu kriegen und so nicht mal ein Gesicht halten konnten, nicht mal einen Trainer halten konnten. Das ist, also da musst du schon wirklich sehr, 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 sehr gute Fans haben und sehr, sehr hohes Maß an in der Fankultur haben, dass die das verzeihen. Ne? Das ist schon krass.
Mhm. Lass uns doch dann gleich bei den Halbfinals bleiben und auch bei den knappen Spielen. Oder vielleicht erstmal mit dem anfangen, das schon entschieden ist. Bayern gegen Würzburg. Robert, waren die Würzburger natürlich irgendwie ersatzgeschwächt durch all die ganzen Ausfälle? Also da erstmal, glaube ich, ein großes Lob an die Würzburger in dieser Saison. Die haben wirklich abgerissen, das absolute Maximum aus ihrem Kader rausgeholt. Es bis ins Halbfinale geschafft. Das ist alles super ehrenwert. Am Schluss sich auch noch mit viel Kampf verabschiedet, so wie man das wirklich sich gewünscht hat. Auf der anderen Seite, finde ich, aber bleiben auch ein paar Fragezeichen am Schluss beim FC Bayern Basketball. Ja, du hast 2 Point Guards, die dir ausfallen, aber das ist für mich aktuell so weit weg vom Erdachten von dem Maximum, was man erwarten könnte in der Leistungsbringung, dass ich irgendwie ein paar Fragezeichen habe bei diesen Bayern. Wie siehst du das als Mann, der viele Bayern-Spiele gesehen hat diese Saison?
Ja, du sprichst ganz viele Dinge an. Wenn wir erstmal bei den Würzburgern bleiben, die haben sich extrem teuer verkauft. Klar, davon können sie sich nichts kaufen. Aber Körny hat es gesagt, diesen Plan von Sascha Filipowski haben die umgesetzt in jedem dieser 3 Spiele, auch wenn noch ein Spieler weg war, als dann in Spiel 3 Washington noch gefehlt hat. Das war total egal, die haben ihr Ding gemacht, waren auch lange dran. Ich fand die Spiele teilweise vom Ergebnis her sogar zu deutlich. Also das 2. Spiel in München mit 25 verloren. Da stand es bis Mitte 3. Viertel im einstelligen Bereich, der Rückstand nur von Würzburg. Also die haben das wirklich gut gemacht. Die können stolz sein auf diese Saison. Bei den Bayern, du sagst das, Fragezeichen. Ich finde, bei den Bayern fehlt halt einfach dieser Gradmesser. Ich kann dir nicht sagen, wo die Bayern stehen. War das jetzt Dienst nach Vorschrift, in Anführungszeichen, gegen Würzburg? Ja, 3 Spiele, alle relativ souverän gewonnen. Wurden sie richtig gefordert? Wahrscheinlich nicht. War es spielerisch richtig prall? Nee, bedingt. Können die jetzt dann im Finale, gegen wen es auch gehen sollte, dann den Schalter umlegen? Was machen sie auf der Point Guard Position? Isibonga macht das gut, spielt gute Playoffs, aber reicht das in der Finalserie? Also das sind so viele Fragen offen. Ich kann sie dir nicht beantworten. Ich bin echt gespannt, wie sich die letzten Saisonspiele da jetzt darstellen werden, weil ich die Bayern in den Playoffs, mit Ausnahme dieses ersten Spiels gegen Ludwigsburg, wo sie wirklich gewackelt haben und dann auch das Spiel verloren haben, irgendwie, mir fehlt dieser Test, wo sie zeigen mussten, hey,
aber
enge Situation, schwieriges Spiel, da sind wir jetzt
da. Wenn wir mal ehrlich sind, diese Fragezeichen, die wir alle haben bei den Bayern, die du gerade angesprochen hast, ich finde, die haben wir seit Oktober, November. Also ich finde, ich habe damals auch gedacht, okay, der Kader, das ist der krasseste, den es je gab. Also da machen wir uns mal gar nichts vor. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wir haben die drei Weltmeister, du hast Serge Ibaka, Carson Edwards, keine Ahnung, du kannst ja alle aufzählen. Und ich schaue mir das auch irgendwie gerne an, weil ich immer denke, was machen die denn jetzt so? Oder wie, in welche Richtung geht's denn jetzt? Also tatsächlich diese Neugier, damit die Fragezeichen beantwortet werden, die treibt mich auch dazu, immer hinzuschauen, um zu sehen, was ist denn jetzt eigentlich? Und ich gehe aber nach jedem Spiel, also auch vor allem nach jedem Euroleague-Spiel, egal in welche Richtung es ausgeschlagen ist, bin ich, glaube ich, mit einem größeren Fragezeichen rausgegangen und dachte mir, ja, also eigentlich ist es genau wie vorher. Also wenn der Edwards 20 macht, dann gewinnen sie. Wenn er 0 macht, verlieren sie. Ibaka so und hier und da. Im Grunde, das große Thema, finde ich, ist so eine Art Entwicklung, die ich nicht sehe. Da hat sich der Francisco irgendwann im Januar gedacht, ich setze mir jetzt die Mütze auf, weil es will sich die scheinbar keiner aufsetzen. Und hat jetzt gesagt, okay, jetzt mache ich halt die Dinger hinten raus und reiß das Spiel so ein bisschen an mich. Aber das war eine seltsame Saison, weil viele Fragen unbeantwortet geblieben sind. Genau so. Also man geht immer mit einem Fragezeichen nach Hause und denkt sich, ja, das war, also das ist das jetzt, was, das ist jetzt so, wie die spielen? Oder können die auch mal mit 40 gewinnen? Oder weiß ich nicht, irgendwie ist das so, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist, aber so wie die ganze Saison schon. Es ist eine Fragezeichensaison, so würde ich es vielleicht nennen.
Ich fand das ganz amüsant. Ich habe von ein paar unserer Hörern ziemlich eine drauf bekommen, weil ich gesagt habe, dass zu Mitte der Saison, dass Rodrigo Pastore für mich der Coach der Saison ist, weil Pablo Laso eben nicht das Maximum aus dieser Mannschaft rausholt. Und zwischendrin hatte man, fand ich, immer mal wieder das Gefühl, die haben sich jetzt als Mannschaft gefunden. Ab jetzt könnte es funktionieren. Aber genau das, was du sagst, Körny, dass die Bayern nie über eine Mannschaft mal richtig drüber gefahren sind, so wie das Chemnitz gemacht hat. Einfach das, was die Bonner letztes Jahr auch ausgemacht haben. Dann am Schluss nicht ja, irgendwie mit 10 oder 12 gewonnen.
Das haben sie unter Trinkieri auch nie gemacht. Also das haben sie in den letzten Jahren auch nie, auch wenn sie total dominant waren in der BBL. Du wusstest genau, okay, ja, da war oft Doppelspieltag Euroleague vorher oder Euroleague. Und dann haben sie irgendwie gespielt gegen, weiß ich nicht, gegen wen auch immer, zu Hause und dann mit 11 gewonnen oder mit 8. Genau. Aber nie mit 41, weil ne, das war aber auch schon unter also vor Laso so. Aber dieses Jahr fällt es schon auf, dass es so, ich meine, die haben in Heidelberg verloren. Heidelberg hat, glaube ich, in dem Spiel mit 4 Imports gespielt. Also, ich habe keine Ahnung. Oder
das dritte Heimspiel erst, dass sie überhaupt gewonnen haben, glaube ich, oder das zweite. Ja,
ja, also, und ich glaube, bei Bayern damals hat nur Ibaka gefehlt in dem Spiel. Ja, ich weiß es nicht. Also es ist eine komische Saison. Man weiß halt wirklich nicht, woran man bei denen ist. Das ist schon sehr, sehr seltsam.
Ruppi, ist das irgendwie mit einem fehlenden Hunger? Das ist vielleicht auch so ein Journalistending, dass wir dann irgendwie versuchen, das zu erklären mit Dingen, die wir irgendwie selber nachvollziehen können. Das ist bei den Spielern vielleicht anders. Aber aus deiner Sicht, ist das fehlender Hunger? Ist das nicht die richtige Einstellung? Warum ist es nicht die richtige Einstellung, wenn es die nicht ist? Stimmt's hinter den Kulissen nicht? Stimmt's auf dem Spielfeld nicht? Ist die Taktik die falsche? Bayern spielt wieder den langsamsten Basketball beispielsweise, obwohl sie das ändern wollten, attraktiver spielen wollten im Gegensatz zu Trinkieri.
Also zwei Punkte, das mit dem Hunger sehe ich nicht. Ich glaube, das ist so eine Milchmädchen-Erklärung, die wir im Profisport oftmals anbringen, weil wir es uns manchmal nicht anders erklären können oder weil wir keine Interna kennen oder uns die Expertise fehlt, zu sehen, was da eigentlich wirklich passiert. Ich bin mir sehr sicher, jeder Profisportler ist hungrig und selbst wenn es mal einer nicht ist, dann sind es 11 andere oder 4 andere auf dem Feld. Also natürlich wollen die Jungs Titel gewinnen. Einstellung kann ich auch überhaupt nicht zu sagen, weil ich nicht im Training vor Ort bin. Meine beiden Ansatzpunkte wären einerseits, vielleicht kann man es von einem Team, das 34 Spiele Euroleague spielt, nicht zwingend in einem großen Maß anders erwarten, weil vor allem, wenn der Fokus auf der Euroleague liegt, wenn man freitags hier spielt und sonntags wieder BBL spielt, wenig Zeit zum Trainieren, wenig Zeit Vorbereitung zu spielen, du hast eine hohe Fluktuation zwischen den Spieltagen, weil du mit einer BBL-Rotation spielst, mit einer Euroleague-Rotation spielst, Das heißt, man wird nie so richtig aufeinander eingespielt. Dann ist sicherlich die Vorbereitungszeit auch kürzer, während die Mannschaften wie eben Heidelberg eine ganze Woche Zeit haben, sich darauf vorzubereiten. Mein zweiter Ansatzpunkt ist bei Pablo Laso, der unbestritten ein herausragender Trainer ist. Also der hätte nicht all die Titel geholt, die er geholt hat, wenn er nichts könnte. Er ist vielleicht ein Trainer wie sein Ex-Kollege bei Real, der die Fußballer jetzt schon wieder zu den jüngsten Triumphen geführt hat, wie Carlo Ancelotti, der ein herausragender Players-Manager ist. Der galt ja auch, der ist sicherlich, also wenn du schaust, das ist ein grandioser Taktiker, aber er ist eben, es gibt eben auch noch Trainer, die Level drüber sind, so was das fußballerisch-taktische betrifft, aber Ancelotti ist eben ein sensationeller, wenn nicht der beste Players-People-Manager jemals, um den Ausdruck mal zu benutzen. Ich glaube, bei Laso ist es wahrscheinlich ähnlich, dass er ganz gut Stars managen kann, dass er aber vielleicht nicht der größte Entwickler ist, der seine Spielidee so über den Lauf einer Saison entwickeln kann, auch wo du eine Verbesserung siehst und der vielleicht auch mehr mit gemachten, fertigen Spielern anfangen kann, als mit welchen, die Bayern haben genug fertige Spieler, aber die jetzt nicht auf dieser ganz hohen europäischen Superstar-Ebene sind.
Wobei dagegen, glaube ich, viele NBA-Spieler sprechen, die unter seiner Feder sich dann das letzte Stück noch entwickelt haben zum absoluten Topspieler. Aber ich sehe schon, jeder hat da irgendwie so seine Ansätze, aber so richtig valide sind alle nicht. Ich glaube, eben genau die beschriebene Fragezeichensaison, das passt da vielleicht ganz gut ins Bild dabei.
Naja, aber das ist ja paradox, Stacki. Wir sprechen hier und haben diese Fragezeichen im Gesicht, sind eher hier negativ ausgerichtet und dennoch steht die Mannschaft 6-1 in den Playoffs. Dieses Spiel, das sie verdödelt haben, war gegen Ludwigsburg, wo sie auch schon mit 15 oder 16 Punkte vorne lagen in der zweiten Halbzeit. Das war das zweite Heimspiel überhaupt, das sie auf nationalem Parkett verloren haben. Das erste war gegen Vechta, als sie 20 Punkte verspielt haben. Das waren zwei Spiele. Wenn da der Fokus bleibt, gewinnen die auch diese beiden Spiele.
Das stimmt.
Die Sache ist halt, dass sie international natürlich ihre Ansprüche nicht erfüllt haben. Ne, das ist klar. Ich glaube, in der letzten Saison vor der SAP Arena musst du auch so ein bisschen Schaulaufen machen, um zu trommeln für den SAP Garden, natürlich nicht SAP Arena, dass du da Playoffs erreichst oder mindestens die Play-Ins. Und der Kader ist halt so unfassbar gut. Also wenn sie nicht deutscher Meister werden, wäre das für mich eine größere Überraschung als der Halbfinalsieg von Deutschland gegen die USA im Halbfinale. Das sage ich ganz ehrlich. Das war die größte Sensation nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber wenn die Bayern nicht Meister werden mit dem Kader in der BBL, dann das ist nicht möglich eigentlich. Und wenn du ins Detail gehst, was den Kader angeht, wie gesagt, Top-Leute. Du hast natürlich einen Carson Edwards dabei. Die Amerikaner haben diesen schönen Begriff erratic player. Also wir können es jetzt so halbgar übersetzen mit unberechenbar. Aber dieses erratic hat irgendwie sowas im Duktus drin, wo ich sage, ja, so ein Spieler, der dir einfach alles geben kann und nichts geben kann. Und ich glaube, dass da es auch immer schwer war, so ihn mal zu verstecken, mal bei Laune zu halten, ein System zu entwickeln, dass er glücklich ist. Plus eben auch, ne, also insgesamt Spielerentwicklung beziehungsweise Systementwicklung, und das alles hat so ein bisschen, glaube ich, darunter gelitten, dass du einen riesen Kader hattest. Ich glaube, dass sie sogar mit ihre stärkste Phase hatten, als mal 3-4 verletzt waren, wo Laso nicht darauf achten musste, wer wie viele Minuten bekommt. Und vielleicht, es ist auch wirklich wahrscheinlich wahnsinnig schwer, mit so einem 16er, 15er Kader durch die Saison zu gehen, alle glücklich zu machen, alle zu entwickeln und dann Panathinaikos zu schlagen. Also das ist sicherlich keine einfache Aufgabe. Aber in der BBL müssen sie performen. Also du kannst jetzt nicht mit der Vizemeisterschaft oder was auch immer das dann am Ende ist, also sagen, dass das dann noch eine gute Saison war. Es ist, aber ich glaube, dass auch bei den Verantwortlichen da das ein oder andere Fragezeichen ist. Was haben wir denn jetzt groß falsch gemacht? Wir haben einen super Kader und wir haben einen legendären Trainer. Woran hat es denn jetzt gelegen? Also ist auch, glaube ich, bei den Verantwortlichen keine einfache Analyse.
Ja. In der Euroleague hätte es ja schon gereicht, wenn sie Asvel geschlagen hätten. Hätte ja gar nicht Panathinaikos sein müssen. Robert, lass uns noch ganz kurz auf Würzburg gucken. Können jetzt vorhin schon mal so diese Art und Weise des Spielens oder der Denke von Filipowski erklärt. Wir haben das auch neulich mit Phil Hartwig hier ausführlich gehabt. Das war sehr, sehr interessant, fand ich auch aus Spielersicht, dieses holistische Spielsystem, das er da angelegt hat. Was können die Würzburger aus dieser Saison ziehen? Was können sie mitnehmen für die kommenden Spielzeiten unter Filipowski? Ich habe da so ein bisschen im Blick, dieses Team ums Team, was er entwickelt, diesen Hype, den er in der Stadt erzeugt, den er bei den Fans erzeugt, den er aber auch, wie gesagt, im Team, um das Team herum sieht und erzeugen kann.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, diese Euphorie, die einfach in der Stadt wieder entfacht ist. Das fand ich eigentlich neben dem ganzen Sportlichen super schön zu sehen jetzt bei diesem Halbfinalspiel in Würzburg, dass die ganze Halle einfach dieses Team gefeiert hat. Und da gab es keine großen Klatschpappen und was weiß ich, Unterhaltungsspielchen in den Pausen. Die Fans waren einfach von sich aus da, haben die Stimmung gemacht, haben ihr Team gefeiert. Und wir haben auch hier in Würzburg zumindest so ein Stück weit Kontinuität, dass die so einen Typen wie Zach Seljas einfach frühzeitig verlängert haben, glaube ich, tut dem Standard unfassbar gut, weil das einfach ein Typ ist, den kennt die ganze Liga mittlerweile. Erstens ein richtig guter Spieler, aber das ist auch ein Charakterkopf. Und dass du den auch an diesem Standort hältst, gemeinsam mit Filipowski als Coach, und vielleicht kommt er noch der ein oder
Jevon
andere
Bass hinzu. Hat auch noch Vertrag.
Das glaube ich, Jevon Bass hat noch Vertrag. Das können Identifikationsfiguren werden für Würzburg. Und ich glaube, darauf können sie aufbauen und in die neue Saison gehen. Ich glaube, sie wissen auch, wo sie herkommen. Sie gehen jetzt nicht mit der Anspruchshaltung in die nächste Saison. Oh ja, wir dürften schon wieder ins Halbfinale kommen. Das wird sicher nicht passieren. Aber wie es Steffen Liebler letzte Woche erzählt hat, da ist natürlich jetzt auch mit dem neuen Namenssponsor, der da kommen wird, ein bisschen mehr finanzieller Spielraum da. Und ich glaube, den werden sie ausnutzen. Und mit Filipowski haben sie da einen guten Mann, der auf Basis dieser Mittel, die er haben wird, wieder viel aus dieser Mannschaft rausholen wird.
Also die Würzburger haben sich in die Sommerpause verabschiedet. Bayern sweept sie mit 3:0, steht im Finale und wartet da auf den Gegner, der da entweder Chemnitz oder Alba Berlin heißt. Chemnitz mit Matchball schon am Dienstagabend. Also die Folge kommt ja Dienstagmorgen raus. Dienstagabend Matchball für Chemnitz gegen Alba Berlin. Und das war sie das letzte Viertel im Spiel 3 mit 31:11 gewonnen haben, was sehr viele Fragen geöffnet hat. Ruppi, erstmal, warum sind die Chemnitzer in diesen Phasen so stark? Hat das nur mit dem Heimpublikum zu tun? Hat das damit zu tun, wie sie gecoacht werden?
Also für mich war so das Fazit des ersten Spiels nach Spiel 1, das sie ja gewonnen haben, in Berlin gleich entführt haben, dass Chemnitz einfach die bessere Mannschaft ist. Also auf dem Spielfeld wie auf dem Papier. Ich glaube, da hat man sich so ein bisschen täuschen lassen von Alba, dass allein aufgrund des Budgets, aufgrund der Namen Alba besser sein muss. Und ich bin mit dem Gefühl aus dem ersten Spielgang, Alba hat eine gute Mannschaft, aber die von Chemnitz ist einfach nur mal ein bisschen besser. Also Berliner haben den besten Spieler von beiden Mannschaften mit Johannes Thiemann. Aber ansonsten finde ich, ist Chemnitz auch in der Spitze besser besetzt wie in der Tiefe. Total eingespielt, ganz klares System, Top-Defensive, auch sehr gut gecoacht, auch in den entscheidenden Momenten dazu fähig, Anpassungen vorzunehmen. Meine Spiel 3 hat es ja gezeigt, wie kaum ein anderes. Da fliegt Kevin Jebo nach 5 Minuten raus, wegen eines doch diskutablen, disqualifizierenden Fouls. Und Chemnitz hat ein bisschen gebraucht, dann lagen sie zurück und dann haben sie Umstellungen vorgenommen und am Ende sind sie mit 20 Punkten weggezogen. Also ganz, ganz platt formuliert, Chemnitz ist die bessere Mannschaft, die leicht bessere Mannschaft, aber die bessere Mannschaft.
Wie kann das sein? Das ist die Frage, weil die budgetären Unterschiede sind ja schon enorm. Und Alba Berlin stand lange für eine Basketballidee, die sie aber in dieser Saison, finde ich, nicht so repräsentiert haben. Die ist verwässert worden, vor allem mit dem Effekt, dass es eigentlich keinen Spieler gibt, der Kearney in den entscheidenden Phasen das Spiel in die Hand nimmt und sagt, ich entscheide das für euch oder ich gebe den Weg zumindest vor, weil du mit JT einen hast, der eher bedient werden muss, der jetzt wenig aus der Kreation irgendwie selber rauskommt, Und wenn, dann halt in seinen Spots, wo aber auch erstmal gefunden werden muss. Und ansonsten hast du eben, ja, genau dieser Spieler fehlt dir. Sterling Brown versucht das ab und zu, aber wie das funktioniert, haben wir spätestens im Pokal-Halbfinale gesehen beispielsweise. Einfach zu selten. Oder wie ist da dein Take dazu?
Also ich glaube, dass Spaniolo und Proce da schon zwei Spieler sind. Spaniolo hat es ja irgendwann angefangen in der Saison und Proce, da warten wir im Grunde von Tag 1 darauf, dass er es mehr macht, nämlich selber zu kreieren, selber Dinge in die Hand zu nehmen. Das fehlt ihnen schon. Und Brown, finde ich, versucht es, aber kann es nicht so wirklich. Also da sind wir schon bei der Saisonanalyse. Welche Importspieler hat Alba in dieser Saison geholt und im Vergleich zu den vergangenen Jahren, beziehungsweise welche Spieler wurden dadurch ersetzt? Das sind dann doch qualitativ Unterschiede. Machen wir uns nichts vor. Und Spaniolo und Procida sind zwei super wichtige Spieler, die ihnen einfach extremst fehlen in der offensiven Produktion. Matt Thomas, ja, super, aber der geht natürlich von einem Floppy-Set zum nächsten und muss irgendwo in die Spots geholt werden. Und ansonsten fehlt ihnen da so ein bisschen das variable Spiel. Was sie herausragend machen, finde ich, in diesem Jahr, ist einfach was, das ist diese Einstellung, also diese Mentalität und dieses Alba-Gen, das ist schon krass gut. Das sieht man ja immer wieder. Sie haben jedes Spiel, wirklich versuchen sie mit Herz und allem zu drehen, zu gewinnen, zu spielen. Das ist super. Aber vom Kader her sind sie natürlich anders aufgestellt als im letzten Jahr, plus die Verletzungsprobleme. Olindi ist auch nicht mehr so der Alte in dieser Saison. Ich weiß nicht, wie man das noch mit der Gehirnerschütterungsgeschichte in Zusammenhang bringen kann.
Ist danach noch umgeknickt gewesen, auch nochmal, glaube ich, 8 Spiele ja, raus, also Ewigkeiten gefehlt.
Nochmal verletzt gewesen. Über Comache müssen wir nicht reden. Comache ist für mich ganz im Ernst eine absolute Fehlbesetzung. Der tut ihnen weh. Also du hast mit Ben Lemmers einen Spieler verloren, der 100% als Big Man in das Alba-System gepasst hat. Offensiv wie defensiv. Lemmers ist für mich die noch größere Lücke als Luke Sigma, sage ich ganz ehrlich, weil du auf der großen Position mit Comache einen Spieler hast, der bei allem, was man über ihn sagen kann, dass er sich noch entwickeln muss und Größe, you can't teach hate und bla bla bla. Nee. Ich finde, er macht viel mehr kaputt, als er ihn bringt. Und auch das ist so ein Faktor gewesen in der Saison, der ihn am Ende geschadet hat. Also Thiemann hat überragend begonnen. Da war klar, dass irgendwann auch mal die Luft rausgeht. Und er spielt immer noch eine sehr, 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 sehr gute Saison. Ich habe ein bisschen Sorge was Alba Berlin angeht, was die kommende Saison angeht, um ehrlich zu sein, ohne jetzt drauf blicken zu wollen. Aber ich glaube, da haben alle noch
gefühlt Vertrag, alle,
kann das ja sein? Also irgendwie gefühlt alle.
Außer JT.
Thiemann nicht, gut. Und der geht dann halt irgendwo da, wo die Sonne scheint und kriegt viel Geld, was ihm vergönnt ist ohne Ende. Aber weiß nicht, ob das jetzt so irgendwie ein Kader ist, mit dem man unbedingt ohne große Veränderungen vorzunehmen in die nächste Saison gehen will. Aber das ist natürlich jetzt noch Zukunftsmusik. Für die aktuelle Serie, also Chemnitz hat natürlich diese Mission, ne? Und die haben schon mal ein Trophäe hochgehalten und ich weiß gar nicht, wer es von Chemnitz war. Ich glaube Lockhart, der mir im Interview gesagt hat, das ist schon, du bist schon geil dann plötzlich auf die nächste Trophäe. Also das macht schon was mit dir. Das Ding hochzuheben und zu wissen, dass man dafür so viel gearbeitet hat. Plötzlich gehörst du zu den Teams, die so eine Trophäe hochhalten und bist nicht mehr nur irgend so ein normales Team, so würde ich es mal nennen. Das macht schon was mit dir. Und ich glaube, das ist ein Riesen-Push für die Mannschaft. Also ich glaube auch, dass Chemnitz die Chance hat, ins Finale zu kommen und die Bayern sogar ein bisschen ärgern kann, also mit der Einstellung. Alba ist eine Baustelle.
Ja.
Also ist leider so. Es tut mir super leid. Ich mag das Team. Jeder mag den Verein. Wie sie ein Spiel angehen, der ganze Approach, die ganze Geschichte im Hintergrund mit der ganzen Jugend und hier und da und zack und zuck. Aber es kam diese Saison doch echt wenig nach. Und bei der ganzen Entwicklung von Malte Delo und den Berliner Jungs dort, alles gut und schön. Aber es gibt da einiges, was man justieren müsste. Wobei ich nicht weiß, ob die Möglichkeiten wirklich in diesem Sommer so wahnsinnig groß sind, um justieren
Würdest zu können. Würdest du den Trainer in Frage stellen, wenn sie im Halbfinale rausfliegen?
Also tatsächlich glaube ich, dass der Trainer nicht das Problem ist. Also mal im Ernst, die Kaderzusammenstellung, glaube ich, hat der Trainer am wenigsten mit zu tun. Und die Kaderzusammenstellung in den vergangenen Jahren, die war immer super. Was haben wir über Berlin gesagt? Ey, wo haben die denn diesen Fontecchio her? Wo haben sie? Das gibt's ja gar nicht, Wahnsinn. Und da haben sie halt dieses Jahr mal nicht so viel Glück gehabt wie in den vergangenen Jahren. Im Grunde ist das ja ganz süß mit diesem spanischen Ansatz und auch diese Ära von Aito mit González fortzuführen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil das ist auch eine Art Kontinuität, das ist auch eine Art DNA, das ist eine Art Identifikation. Dafür steht Alba. Das sind ja alles Dinge, die wir, von denen wir vorhin gesprochen haben, dass die Fans oder überhaupt man das vermisst in der Liga. Insofern glaube ich, dass der Trainer da am wenigsten Schuld hat. Also ich weiß es nicht. Es wirkt immer so ein bisschen, ne, er ist natürlich ein sehr ruhiger Trainer und man denkt immer, muss da ein Trainer an der Seite stehen, der da draufhaut, aber ich glaube, das passt gar nicht. Also das ist, finde ich eher befremdlich.
Mhm. Ruppi, wenn du dieses Spiel 3 anschaust, da haben mir auch viele Fans danach geschrieben, dass wir unbedingt mal darüber sprechen sollen, dass die Anpassungen nicht die richtigen waren, die da vorgenommen wurden, dass die Rotationen nicht die richtigen waren, also auch den Trainer in Frage gestellt, ist natürlich immer so eine erste Reaktion, egal ob von Fans oder von anderen Beobachtern, die dann erstmal schreien, ja, aber der Trainer. Aber es war natürlich, ich hätte es mir auch anders gewünscht, aber du musst dich ja für einen Weg entscheiden als Coach und wenn das halt der falsche war, dann geht halt die Niederlage vielleicht auf deine Kappe. Heißt aber nicht, dass du ein schlechter Coach bist, was er auch die letzten Jahre über bewiesen hat. Also von daher die Frage, ob das überhaupt Sinn machen würde. Ich glaube, so wie es Körny gerade argumentiert hat, nicht wirklich. Also oder muss er an sich arbeiten im Spielmanagement? Wo siehst du Ansatzpunkte?
Stacki, ganz kurz, ich muss einmal intervenieren. Ich habe, glaube ich, eine Sache ist unheimlich wichtig, wenn man über Trainer spricht. Ich glaube, wir als die auch alle Spiele sehen als Beobachter. Für uns ist es wirklich mit am schwierigsten zu beurteilen, ob ein Trainer einen guten Job oder einen schlechten Job macht. Ich glaube, das ist so schwer. Weißt du, bei wie vielen Trainings ich dabei war in den letzten 34 Jahren? Bei gar keinem. Also es gibt ein Medientraining und laufen halt von links nach rechts. Okay, gut. Haha, und schmeißen den Ball auf den Korb. Okay, aber ansonsten wissen wir von Training und Einzelgesprächen und was in der Kabine passiert und was kommt vom Trainer, was kommt vom Co-Trainer, welche Gespräche werden zwischen Trainer und Kapitän geführt oder mit Mannschaftsrat und Trainer, wissen wir gar nichts. Und in den letzten Monaten, wo die ganzen Trainerdiskussionen geführt wurden beim Bayern München Fußball und bei Borussia Dortmund Fußball, wir alle bilden uns ja eine Meinung. Wir werden ja durch diese Dauerbefeuerung, ist Nagelsmann der Richtige, ist Tuchel der Richtige, ist Terzic der Richtige, was ist mit dem und dem Trainer? Wir fühlen uns ja total befugt, immer zu sagen, gut, schlecht, ah, Nagelsmann, Nationaltrainer, ah, keine Ahnung, sollte nicht besser Vereinstrainer sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine meiner größten Learnings ist eigentlich, dass ich es eigentlich nicht beurteilen kann, ob ein Trainer gute oder schlechte Arbeit macht. Weil ich am wenigsten, ich sehe das In-Gang-Coaching und kann manchmal sagen, okay, der nimmt da Auszeit zu wenig oder warum bringt er jetzt, klar, bei Ludwigsburg-Bayern Spiel 1 haben sich alle gefragt, Obst macht den Regulation-Ausgleich und beginnt die Verlängerung auf der Bank. Hätte ich jetzt als Trainer gesagt, du bleibst auf dem Feld, du bist heiß. Aber keine Ahnung, also deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ob wir wirklich in der Lage sind, das richtig einschätzen zu können. Also ich Ich glaube, ich kann das nicht so richtig gut.
Und ich glaube, dass du oder wir das noch am ehesten könnten, weil wir halt viele Spiele einer Mannschaft sehen und dann die Rotation zumindest im Ansatz verstehen, gerade das Ingame-Coaching, was man ja von den Fans nicht sagen kann. Wobei da, also die sehen auch viele, viele Spiele und so, aber es sind jetzt nicht alle Fans durch und durch Basketballer, sondern halt auch viele, die gerne Basketball gucken, aber das Spiel vielleicht nicht ganz verstehen. Ich sehe das in Ludwigsburg nur immer hier vor Ort, wo jeder sagt...
Im Nachhinein sind wir immer schlauer, ne? Wenn genau, da ein Kreis mit Trainer rausgeworfen wird, dann denkt man sich, naja klar, also war ja auch irgendwie komisch da mit dem Team und der Point Guard und Brandon Childress und hast du nicht gesehen, aber Leibniz hat mal zu mir gesagt, wenn ihr immer sagt, der Trainer ist scheiße, ihr wisst schon, dass ihr über Wohl und Wehe und das Schicksal und den Job einer Person urteilt. Also ihr fordert quasi, dass der entlassen wird, dass der und seine Familie, dass er arbeitslos wird, wo ich sage, naja, das ist ja auch Teil des Jobs des Trainers, also das gehört ja dazu, dass ein Trainer angestellt wird und dann läuft ein Vertrag aus und er wird verlängert oder er wird auch entlassen. Das ist schon so ein bisschen auch part of the job, um ehrlich zu sein. Aber es stimmt, also ich habe auch in der vergangenen Saison als neutraler Fan bei Borussia Dortmund oft gedacht, ey, der Terzic, jetzt geht er mir auf den Sack, ne? Aber was weiß ich? Und das haben sie Sahin geholt. Ja, und dann stehst du da als Fan und denkst, ja klar haben sie den Sahin geholt, weil das vom Terzic nicht kam. Und aber wissen wir es so genau? Also keine Ahnung. Ich bin da immer vorsichtig.
Ja, das ist wahrscheinlich auch der richtige Weg, da deine Learnings einfach auch zu teilen, vor allem mit uns jungen Kollegen in dem Fall, finde ich mega interessant, da die Einblicke, die du dazu hast. Ja, lassen wir einfach mal so stehen, würde ich sagen. Ruppi, lass uns noch kurz ein Wort zu Chemnitz verlieren und zu diesem Spiel gegen Alba, Spiel 3 und jetzt auch folgend dann Spiel 4, mit dem sie es dann auch zumachen können. Robert und du haben es ja schon letzte Woche gesagt, ich war noch sehr von der Idee beseelt, dass Alba das Ding locker holt, weil sie den besseren Kader haben. Mittlerweile nach den 3 Spielen muss ich sagen, sie liefern nicht die gleiche Energie, die Chemnitz hat und dann läuft Chemnitz ihnen da den Rang ab. Was dürfen wir von der Serie noch erwarten und von den Chemnitzern insgesamt? Wo kann das noch hingehen mit der Energie, die sie haben und ich glaube auch noch länger? Also die scheint ja nicht auf Akkustand 50% zu
Robert,
sein.
Robert, du, ich?
Ja, ich kann kurz dazu sagen, glaube ich, dass die Niners, wenn sie die Serie zumachen, glaube ich, sie machen es in Spiel 4 zu. Irgendwie glaube ich nicht, dass sie in Spiel 5 in Berlin gewinnen können. Und da sind wir aber auch wieder bei der Situation um Kevin Yebo. Die, glaube ich, müssen wir zumindest einmal ansprechen. Also Kevin Yebo wurde disqualifiziert in Spiel 3 wegen eines kleinen Tritts gegen Tim Schneider. Ein Spiel Sperre, 3.000 € Geldstrafe und wird in Spiel 4 definitiv ausfallen. Das ist eine massive Schwächung für die Niners. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und jetzt sind wir eben bei der Frage, ist diese Sperre korrekt? Ja, nein. Oder ist die Entscheidung auf dem Feld mit dem disqualifizierenden Foul korrekt? Ja oder nein? Also ich bin der Meinung, ja, es ist ein disqualifizierendes Foul, weil Tätlichkeit, klar, nichts Wildes, aber für mich, ja, wenn du das so siehst, musst du es pfeifen. Und dann kommt die Liga auch nicht um die Sperre rum. Das heißt, glaube ich, die Sperre ist gesetzt. Ich glaube nur, dass sich die Liga selbst ein Ei gelegt hat in der Serie Würzburg gegen Ulm im Viertelfinale, als Tommy Kleppers eine wirklich sehr, sehr vergleichbare Aktion gebracht hat. Und die Schiedsrichter dann eben sogar nach dem Videostudium als unsportliches Foul bewertet haben mit der Begründung, ja, das ist eine Handlung aus dem Affekt und ein Fingerspitzengefühl. Ich konnte diese Argumentation super gut nachvollziehen, die Benny Barth geführt hat. Gehe ich d'accord. Aber dann finde ich, du kannst die gleichen Argumente auch bei Kevin Yebo anbringen. Tim Schneider schubst sein Bein weg, ja, und Yebo im Affekt gibt ihn halt noch so einen Klaps auf den Hintern mit seinem rechten Fuß. Und jetzt haben wir hier die Sperre, bei Kleppers hatten wir sie nicht. Und ich glaube, da hat man sich einfach ein Fass aufgemacht. Für mich sind beides Situationen, die man einfach gleich beurteilen muss. Wie auch immer. Und jetzt haben wir die Situation Yebo nicht dabei. Ich glaube, die Niners sind stark genug, das auszuhalten, und sie sind trotzdem in der Lage, dieses Spiel zu gewinnen. Aber ich glaube, dass wir in Spiel 4 eine Vorentscheidung sehen. Also entweder Chemnitz macht zu oder Alba in 5. Das ist so mein Gefühl zu dieser Serie.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, NBA hin oder her, wir hatten ja, glaube ich, die Situation bei Denver mit Murray. War das im Conference-Halbfinale oder im Conference-Finale, wo er das Pad aufs Feld schmeißt und er kriegt dann eine Geldstrafe von, weiß ich nicht, absurd hoch, $100,000, aber wird nicht gesperrt, weil die NBA der Meinung ist, die Stars brauchen wir und die Stars werden nicht gesperrt bei sowas. Und das soll jetzt kein Freifahrtschein sein für die Stars der Liga, aber wenn du dir die Szenen anschaust, jetzt bei Klepheiß oder so, das ist, glaube ich, auch kein Grund, um jemanden für ein Spiel zu sperren. Das sind Sachen, die unter hohem Druck passieren, mit viel Adrenalin, in einer hitzigen Situation, wo der Mitspieler, der Gegenspieler auch öfter mal noch vorher so einen Rempler gemacht hat oder vielleicht 5 Minuten vorher im Spiel, der auch gesagt hat, was er von deiner Mutter hält, dass, um dann irgendwie so eine Mini-Aktion so zu bestrafen, dass sie über das nächste Spiel noch hinausgeht, also das nächste Spiel beeinflusst. Ich glaube nicht, dass wir Fans das wollen, so sehr das regelkonform sein mag, aber ich glaube, dass man da so ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen muss. Also das mag mit einer Geldstrafe und was auch immer noch für Konsequenzen haben, aber dass dann direkt beim nächsten Spiel da die Sperre erfolgt. Ich finde, dass bei solchen es gibt Tätigkeiten, machen wir uns nichts vor, da muss das passieren, aber in dem Maße, wie wir es da gesehen haben, ich denke, das ist zu hart.
Hatten wir ja schon letzte Saison das gleiche Beispiel mit Mike Kessens, wo auch eine Situation war, die fand ich jetzt ahndungswürdig war, disqualifizierendes Foul von mir aus, aber auch, dass er dann in einem Finalspiel oder ich glaube sogar in 2 Finalspielen gesperrt war. Oder in allen, also es war auf jeden Fall auf jeden Fall drüber aus meiner Sicht, womit du dann auch ins sportliche Geschehen dieser Serie eingreifst, wie du schon sagst. Also von daher, ich hatte beim Spiel Würzburg-Ulm beziehungsweise Ulm-Würzburg bei Spiel 1 hatte ich gesagt, klares disqualifizierendes Foul für mich, gehe ich nach wie vor mit. Robert, stimmt, Argumentation von Benny Barth kann ich auch nachvollziehen, aber du bist auf dem richtigen Weg, wenn du sagst, es muss beides genau gleich geahndet werden und dass das eine nur zur Folge hat, dass Tommy Klepper ein unsportliches Foul bekommt, später nochmal spielen kann, im selben Spiel sogar, und Jebo dafür das komplette Spiel raus ist, was ja auch schon bei minus, keine Ahnung, 10 oder 15 oder was der Fall war, und dann auch noch für Spiel 4 gesperrt ist, das finde ich auch zu viel. Das finde ich zu viel. Auch wenn ein Tritt im Sport, im Basketball vor allem nichts zu suchen hat, aber das war auch jetzt kein Kung-Fu-Kick in Richtung Kopf, sondern eher ja ein Stoß in den Rücken mit dem Fuß halt. Aber es ist, wie es ist. Was machen wir aus der Serie, Ruppi? Gehst du mit Robert mit? Ihr wart euch schon so einig, das ist die letzte Woche.
Ja, da ergibt schon Sinn, die Argumentation. Allein aufgrund der Dynamik, wann, wer, wo heimspielt. Ich sag, die Chemnitzer gewinnen's. Also, ich traue ihnen sogar zu, ein Spiel 5 in Berlin zu gewinnen. Wir haben Spiel 1 gewonnen, warum sollen sie nicht auch Spiel 5 da gewinnen? Dann ist Jebo spätestens wieder dabei. Ja. Ich habe gesagt, die sind die bessere Mannschaft. Also, Punkt. Chemnitz kommt ins Finale.
Die haben auch einen echten Killerinstinkt in dieser Saison, was ich auch vorhin mit diesem Vergleich zu Bonn vergangene Saison meinte. Können dich fragen wir mal nicht nach deiner Meinung. Du kommentierst das Ding bei deinen live zu sehen. 18:30
am Dienstag. Ich habe vorhin noch auf der Herfahrt hierhin mit meiner Tochter darüber gesprochen, dass wir den Podcast machen. Und ich sag, die werden mich dann fragen, wer wird morgen Abend gewinnen? Und ich sag ganz ehrlich, jetzt auch unabhängig davon, dass ich da sitze und das mache, das ist so krass 50-50 und das ist so oft so. Also wie oft sitzen wir da, das Spiel geht los und wir haben die maximale Menge an Informationen durch die Vorbereitung, durch die Situation, dass du vor Ort bist, dass du schon 97 Spiele von den jeweiligen Teams gesehen hast und wir gucken uns an und sagen, die gewinnen. Team A oder B. Und am Ende ist es andersrum und wir denken, ja, ist das jetzt, weil wir keine Ahnung haben oder nee, weil es einfach, es ist, ne? Also auch bei Dortmund-Madrid muss ich zugeben, das hätte jeder gewinnen können. Das haben wir auch am Ende gesehen. Also es ist einfach nicht vorhersehbar. Es ist 50-50.
Gut, dass du das sagst. Das rettet meine May Madness so ein bisschen, weil ich hatte da auch gedacht, ich habe da jetzt so viele Spiele gesehen, ich musste eigentlich gut tippen und ich bin, glaube ich, mit Abstand der Letzte in deinem Team aktuell. Ich habe so schlecht getippt wie kein anderer, glaube ich. Also da hätte ich lieber die Platz 16 bis 10 getippt in die Playoffs rein, dann wäre ich noch besser gewesen, als so wie ich es jetzt gemacht habe. Aber ja, sei es drum. Lass uns ganz kurz den Tipico-Tipp der Woche machen. Robert, was haben wir diese Woche? Ist ja klar, Nernes Chemnitz gegen Alba Berlin schon am Dienstagabend. Aber worauf setzen wir und wie viel?
Der Tipico-Tipp der Woche.
Deine Argumente.
Ja, wenn Rupi sagt, die sind das bessere Team, dann macht Chemnitz das in 4 Spielen zu.
Perfekt. Und was setzen wir?
Ja, wie viel?
Rupi. 1.000 Euro.
Ja, pass auf, wie viel haben wir drin? Guck mal, wenn wir jetzt den Poker-Experten Körny hier haben, gehen wir noch all in, oder? Setzen 100 Euro und 33 Cent.
Auf keinen Fall. 33 Cent, dass wir hier mit Plus rausgehen, das kann ich sonst nicht verargumentieren.
Also Poker-Bankroll-Management ist genau das Gegenteil. Also eigentlich nie alles riskieren.
Na mal, ein Zehner.
Also ein Zehner.
Wir gehen mit einem Zehner auf die Niners Camp.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Damit endet hier der kleine Werbeblock zum Tipico-Tipp der Woche. Die Starting Five, die habt ihr schon über Social Media bekommen, beziehungsweise die gibt's dann nach den Halbfinals zwischen Berlin und Chemnitz. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Dann lass uns ins zweite Thema noch eintauchen. Wir haben nämlich eine Wildcard, die auf dem Tisch lag, die aber von niemandem genommen wurde. Dazu gleich mehr. Jetzt zunächst mal das Interview mit Martin Romick. Der ist nämlich der Geschäftsführer der Mannschaft, die die Wildcard nicht nimmt und freiwillig in die zweite Liga geht. Warum er das macht mit seinem Club, wie hoch das Spielerbudget in dieser Saison bei den Hako Merlins Crailsheim war und warum er die Liga als zerrissen bezeichnet, das hört er jetzt. Hier ist das Interview mit Martin Romick.
Das Big Spotlight.
Martin, ihr habt euch gegen die Wildcard entschieden mit den Hako Merlins Crailsheim. Warum?
Gut, es war natürlich eine wirtschaftliche Entscheidung. Auch eine Entscheidung für den eingeschlagenen Weg, auch für den Prozess, den wir auch gehen wollen. Jetzt auch mit der zweiten Liga, mit dem Abstieg. Für uns ist das jetzt auch nichts ungewöhnlich. Sollte eher die Frage anders stellen an die Wildcard nehmen. Warum sie die Wildcard nehmen? Also wir sind jetzt hier 17er geworden, sind sportliche Absteiger und steigen ab. Alles normal.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass die Frankfurter, als sie die Wildcard genommen haben, gesagt haben, dass jeder Abstieg teurer wäre, als die Wildcard zu nehmen.
Tja, ich kann nicht für Frankfurt sprechen. Ich kenne auch ihre Einnahmesituation nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie auf Sponsoren zugehen oder mit abholen beziehungsweise mitnehmen. Also wir nehmen unsere Partner alle auf einer sehr realistischen Basis immer mit. Die waren auch hier voll involviert in unsere Entscheidungen, wussten auch über jeden einzelnen Schritt Bescheid und dementsprechend fällen wir hier Entscheidungen und gehen unseren Weg.
Ist also für euch nicht das Thema, dass es für euch günstiger wäre, eine Wildcard zu nehmen und damit Erstligist zu bleiben, damit weiterhin Sponsorenverträge zu erfüllen, sondern die laufen auch für die zweite Liga und deswegen seid ihr nicht gezwungen, diese 700 oder 800.000 Euro auszugeben, sondern habt dann in der zweiten Liga einfach ein größeres Budget.
Oder also, Budget. Ja, wir hätten uns zwingen müssen, 700.000 Euro mehr auszugeben. Dazu muss man auch wissen, dass man an gewissen Fördertöpfen der Liga dann auch nicht beteiligt ist. Das heißt, der Gap ist ja noch viel größer. Also da kommt nochmal ein sechsstelliger Betrag on top, niedriger. Und das ist halt ein bisschen in der Öffentlichkeit, sag mal, aus öffentlicher Sicht betrachtet, eine kleine Mogelpackung. Also man spricht von unterschiedlichen Zahlen und dem ist halt nicht so. Ja, also der Betrag, der aufzuarbeiten wäre beziehungsweise zusätzlich zu generieren wäre, wäre noch höher. Ja, und aber das ist auch egal. Wir haben vor, glaube ich, wann war es? Vor 9 Jahren, also 2015, uns damals entschieden gehabt, eine Wildcard zu nehmen. Da waren wir in unserer Lifeline als Verein einer ganz anderen Position. Also wir haben mit Mühe und Not die Standards der ersten Liga erfüllt im ersten Jahr, hatten eigentlich gar kein Budget, wären eigentlich auch in der zweiten Liga nicht vorne dabei gewesen, sondern eher im unteren Mittelfeld, was unser Teametat anbelangt. Haben uns aber damals dafür entschieden, die Wildcard irgendwo darzustellen, weil gewisse andere Prozesse noch nicht abgeschlossen waren, beziehungsweise wir in Prozessen mit neuen Partnern waren, wo wir gesagt haben, das macht mit Sicherheit Sinn, die Ausstrahlkraft der ersten Liga zu nutzen. Mittlerweile sind wir jetzt 9 Jahre später an einem Punkt, wo wir sagen, wir müssen nicht jeden Spaß mitmachen und Geld aus dem Fenster werfen, beziehungsweise in den Rachen unserer Mitwettbewerber, beziehungsweise der Liga, und haben uns halt anders entschieden, den normalen Gang in die zweite Liga auch zurückzugehen. Und wir sind ja auch schon mal abgestiegen vor 8 Jahren nach der Wildcard. Also die Wildcard wurde tatsächlich strategisch genutzt, auch im Hinblick darauf, dass wir im Jahr darauf absteigen. Das wollten wir jetzt nicht nochmal künstlich verlängern, diesen Aufenthalt in der ersten Liga, sondern einfach den natürlichen Prozess wieder gehen. Und ich glaube, dass der größte Teil unserer Partner das ähnlich sehen. Wie gesagt, die waren involviert in diese Entscheidungsfindung und sehen das auch als gesund an.
Was bedeutet das denn für ein Team, also wie euch jetzt beispielsweise, die in der vergangenen Saison schon eins der kleinsten Spielerbudgets überhaupt hätten, wenn ihr nochmal 700 oder 800.000 Euro hättet zahlen müssen? Es ist quasi nicht wettbewerbsfähig, oder? Kann man das so einstufen?
Natürlich. Also wir hatten ein Teametat, wir schmeißen uns immer Zahlen um die Ohren und keiner weiß eigentlich, was dahinter steckt. Also wir hatten ein Gesamtbruttoetat von im Teambereich von knapp 1,65 Millionen. Das sind alle Steuern dabei, die BG dabei, und wir waren ja da schon an 17. Stelle im Liga-Ranking bei den Team-Etats. Man weiß natürlich auch, dass wir eine brutale Power im Backoffice haben, Social-Media-Bereich und so weiter, wo wir, sag ich mal, an 8. Stelle in der Bundesliga waren, also was unsere Ausgaben anbelangt. Also wir geben da sehr wohl Geld aus, auch in andere Bereiche, wo man sagen könnte, okay, da könnte man den Gürtel enger schnallen und das Geld dann noch darüber schieben. Aber 200.000 Euro brutto macht das Kraut nicht fett. Und wenn da noch 700.000 Euro praktisch zusätzlich eingenommen werden müssen über unsere Sponsoren, ich betone Sponsoren und nicht Mäzenaten, oder Mäzene, dann ist das Stange Geld, und dem musst du halt auch gerecht werden. Und selbst wenn wir das on top generiert hätten, würden wir an Leistung beziehungsweise Power verlieren in vielen anderen Bereichen, wo man das noch nicht hätte wirklich absehen können. Also alles bleibt auf Erstliganiveau, unser Backoffice bleibt da. Wir bringen die Power auf die Straße oder in die Halle. Unsere Halle bleibt genauso, wie sie ist, wo wir auch, sag mal, im Vergleich zu allen anderen Mitwettbewerbern höhere Kosten generieren, leider. Aber das ist die Realität, und das ganze Gesamtkonstrukt muss stabil bleiben. Und so eine Zusatzausgabe oder eine Verpflichtung in der Größenordnung wär für uns nicht darstellbar gewesen. Ja. Also nicht vernünftig darstellbar. Also wir wollen in 10 Jahren auch noch auf der Landkarte sein. Ja, also das wäre eine kurzfristige Entscheidung gewesen, wo jeder bei uns sich nicht wohlfühlt. Also wir müssen unseren Partnern, unseren Dauerkarteninhabern, Fans auch in die Augen schauen können. Und das kann ich eigentlich zu jeder Zeit und das will ich eigentlich auch so beibehalten.
Ist das dann auch eine Wette auf eure Zukunft sozusagen oder auf euer Backoffice, auf eure Vereinsstrukturen, die ihr geschaffen habt, dass ihr es zurückschafft in die Bundesliga?
Das ist keine Wette. Also das ist ein ganz normaler Lebenszyklus. Also wovon reden wir? Also wir reden davon, wir sind als 17er in die zweite Liga abgestiegen. Also wir sind der Standort mit 36.000 Einwohnern in einem eher bevölkerungsschwächeren Region und schaffen es trotzdem, gewisse Zahlen oder gewisse Performance an den Tag zu legen in allen Bereichen. Und dann werden wir halt, keine Ahnung, nächstes Jahr natürlich erstmal kämpfen, dass wir in die Playoffs kommen, hoffentlich, und da wieder ein bisschen besser ausschauen, unseren Leuten wieder das Gefühl geben, nach ein paar mageren Spielzeiten, dass es doch noch Siege gibt und müssen nicht hinterherhecheln in der ersten Liga, ja, als kleiner Standort. Dann steige ich lieber im Stil, dann baue ich lieber eine Welle auf und gehe dann wieder vernünftig hoch. Und ob das jetzt ein Jahr, zwei Jahre oder länger dauert, das ist total egal. Ja,
also genau, das war nämlich meine Idee bei der Frage nach der Wette. Ob du darauf vertraust, die Vereinsstrukturen, die ihr jetzt geschaffen habt, dann aber auch langfristig wieder zurück in die Bundesliga euch führen, weil das ist ja wahrscheinlich das Ziel. Also es kann ja niemand sagen, Kreisheim ist damit zufrieden, Pro A oder Pro B zu spielen für die nächsten 10 Jahre.
Haben wir auch schon gemacht. In einem früheren Stadium unseres Lebenszykluses. Wir waren insgesamt 14 Jahre zweite Liga. Da hat noch keiner von erster Liga geträumt. Jetzt haben wir ein bisschen dran geschnuppert, haben uns weiterentwickelt. Und unsere Sponsoren, das sind ja keine Shareholder-Value-getriebene Unternehmen. Das sind alles Familienunternehmen, die wissen, was es heißt, was aufzubauen. Die wissen, was es heißt, auch Rückschläge in Kauf nehmen zu müssen. Und wenn man das jetzt als Rückschlag betrachtet, ja okay, dann tun wir das und rappeln uns wieder auf und dann geht's weiter. Ja, und ich denke, mit der Mentalität werden wir mit Sicherheit nicht ganz hinten landen in der zweiten Bundesliga.
Mhm. Diese 700 oder 800.000 Euro mindestens, die gezahlt werden müssen für die Wildcard, ist ja was dazwischen, plus eben Betrag X, den du schon genannt hast, der noch obendrauf kommt. Ist das aus deiner Sicht zu hoch für das, was da in der Bundesliga einen als Team erwartet? Also wir haben es ja jetzt gesehen, die letzten 4 von den letzten 5 Wildcard-Teams sind allesamt wieder abgestiegen. Der einzige, der drin geblieben ist, waren die MHP Riesen Ludwigsburg 2013, weil damals die Wildcard nur 250.000 Euro gekostet hat.
Ja gut, bei uns, wir waren ja auch da Teilnehmer dieser Wildcard-Historie und wir sind abgestiegen. Also wir kennen die Prozesse, wir kennen die Abläufe und wie gesagt, also Also wir wollen ruhig schlafen können, ja, also wir haben ein gutes Produkt, wir haben ein geiles Umfeld, das ist alles da, vielleicht fehlen uns noch ein paar Körner, um wirklich ganz oben oder oben anzukommen und ein etablierter Verein zu sein, oder wir werden es nie sein, ja, weil wir einfach klein sind, ja, und damit muss man leben, also sieht man ja auch viele Beispiele jetzt aus dem Fußball oder so, SC Freiburg oder sonst was. Man muss sich das halt einfach auch zurechtlegen und auch leben. Ja, also wir haben hier keine kurzfristigen Strukturen, auch nicht personeller Art. Da ist eine Mittellangfristigkeit auf jeden Fall gegeben und hier stehen keine Leute da vorne dran und erzählen vom großen Untergang. Ja. Also das wird ja eher produziert von unserem Umfeld, von den Medien, von euch oder wer auch immer, ja, dass jetzt alles ganz, ganz dramatisch ist, ja. Also dramatisch ist, wenn jemand stirbt. Von uns glaube ich
nicht, aber wir wissen es wahrscheinlich noch am besten einzuschätzen, weil wir natürlich auch mit euch mal am Rande quatschen und wissen, wie es da läuft und dass ihr jetzt nicht nach einer Saison, wie manch anderer Club dann in der Pro A sagen müsst, gut, bei uns gehen dann die Lichter aus, wenn wir nicht direkt wieder aufsteigen. Aber meine Frage hat eigentlich viel eher darauf hingezielt, diese 700 oder 800.000 Euro, ob die zu viel sind, weil du es eben eben als Vereinsboss einer der 18 Bundesligisten bis jetzt in den Sommer hinein zumindest einschätzen kannst, ob das überhaupt realistisch ist oder ob man dieses Wildcard-Verfahren nicht einfach an den Nagel hängen sollte oder wie man da insgesamt mit dieser Wildcard-Thematik umgeht.
Also man muss halt eins wissen, die Liga-Entscheidungen basieren ja auf 18 Einzelbetrachtungen, ja, der Standorte. Und jeder hat einen anderen Grund, warum er bei sowas dabei ist, sowas zustimmt oder dagegen ist. Ja. Und genauso wie es jetzt auch kurzfristig war bei unserem Vorschlag, den wir gemacht haben, der praktisch einstimmig abgelehnt wurde, gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen. Die einen haben keinen
Bock. Der Vorschlag war, dass er die günstiger kriegt, die Wildcard, oder wie? Nur ganz kurz da rein zu grätschen.
Ja, wir haben gesagt, also zu den Konditionen oder zu den Bedingungen werden wir es nicht schaffen. Und man sollte überlegen, ob das wirklich, wie sag mal, der Weisheit letzter Schluss ist. Es gab dann auf jeden Fall nochmal eine Sitzung und dann wurde das besprochen. Wir waren bei der Diskussion nicht dabei, aber du hast halt einfach keine homogene Entscheidungsgrundlage. Also dafür ist die Liga zu zerrissen von den Interessen her gesehen. Und du hast die Albas und die Bayerns und die Großen, die sagen, okay, uns interessiert es nicht, ob wir ein Spiel mehr oder weniger haben. Dann gibt es die anderen, die sagen, Mensch, mir fehlen dann aber umsatzmäßig bei einem Spiel knapp sechsstelliger Betrag. Das tut mir schon weh. Und die Dritten sagen, okay, hey, jetzt lass uns, dann haben wir vielleicht ein Jahr, wo es vielleicht nur einen Absteiger gibt. Das muss ja auch noch beschlossen werden. Und dann sinken unsere Chancen abzusteigen, wenn nur 17 dabei sind. Also das ist die Realität, ja. Und auf dieser Grundlage werden Entscheidungen getroffen. Also wir sind da auch nicht irgendwie beleidigt oder sauer oder sonst was. Aber also wir freuen uns auf die zweite Liga. Das haben wir auch so kundgetan. Und jetzt ist es so. Und jetzt haben wir Klarheit. Und das ist das Wichtigste. Ja, also diese ganze Diskussion drumherum im Umfeld, ja, wenn ihr absteigt, dann gehen die Gerüchte rum, dann könnt ihr nicht wieder aufsteigen, weil jetzt braucht man eine andere Halle und so weiter. Das sind ja alles die Gerüchteküche, die flammt halt hoch und keiner weiß mehr genau, um was es eigentlich geht. Ja.
Wenn du es dir aussuchen könntest, vielleicht auch jetzt in Bezug als Zweitligist, als Kommender, wir haben jetzt die Situation mit Trier, die nicht aufsteigen konnten, die aber nach der Hauptrunde Erster waren, die den Etat mitbringen würden, die die Halle mitbringen würden, die breite Fanbase mitbringen würden. Die verlieren jetzt in Spiel 5 knapp gegen Frankfurt, steigen nicht auf. Für mich wäre da vielleicht sinnreicher, einfach auch ein Nachrückverfahren in der Pro A nochmal anzustreben und zu gucken, wer ist da sportlich geeignet. Dass es jetzt nicht bis Platz 17 runtergeht, ist auch klar, aber dass man zumindest mal sagt, wenn es denn einen freien Platz gibt, dass man dann sich irgendwie in der Pro A nochmal umhört, ob man da nicht vielleicht auffüllen könnte, wäre zumindest meine Idee. Wie stehst du dazu?
Also ich glaube, das hängt mit dieser unterschiedlichen Interessenslage in der ersten Liga zusammen. Es gibt halt einfach gewisse Strömungen, die eine Verringerung vielleicht doch präferieren aus ihrer Sicht. Ich sage aus Ligasicht und aus den Erfahrungen der letzten Jahre, hey, uns tun die 18 gut. Und das funktioniert auch in anderen Ligen viel besser als bei uns, hier Spanien oder sonst was. Ja, und man kann ja auch dann diese Aufstiegssituation oder mit Sicherheit auch anders darstellen, wenn man es möchte, aber scheint's gibt es keine Mehrheit dafür oder kein gewisser Drive in der ersten Liga zu sagen, ey, wir haben keinen Bock auf diese Diskussion die ganze Zeit. Wildcard ist eigentlich schädlich für unser Umfeld, also fürs Basketballumfeld. Also wir sind, glaube ich, die einzige Liga, die permanent über die Wildcard diskutiert, weil wir irgendwo nicht miteinander sprechen und nicht wirklich eine Lösung suchen. Sondern die einen tendieren Richtung 16er, die anderen wollen die 18er und dann hast du halt eine Pattsituation und die Zweitligisten leiden darunter. Einerseits kann man sagen, ja, die haben ja selber dafür gesorgt, dass es Playoffs gibt. Aber dadurch gibt es jetzt wieder starke Standorte. Trier konnte sich wieder rehabilitieren, hoffe ich zumindest. Ich meine, die waren auch schon viermal insolvent. Da wird es schon Gründe geben, warum sie dann nicht auf Teufel komm raus die Wildcard ziehen wollen, beziehungsweise da noch denken, dass ihnen was fehlt. Auf der anderen Seite, du kannst nicht permanent um die Meisterschaft spielen und nicht hoch wollen. Ja, das ist ungesund. Also das ist einfach schwierig, auch für die Standorte selber. Manche wissen es ja noch nicht mal. Aber aus der Historie heraus, die Vereine, die nicht hochgegangen sind, wo sie die Chance hatten, die sind dann, da ist die Chance groß, dass sie von der Landkarte verschwinden.
Gibt da einige Beispiele, das stimmt. Lass uns ganz zum Schluss noch ganz kurz nach vorne schauen. Ihr habt einen neuen Coach, David McRae, einen Rookie. Coach an eurer Seite, zumindest was die Headcoach-Position angeht. Ich finde trotzdem eine sehr attraktive Verpflichtung. Warum habt ihr euch für ihn entschieden?
Ja, also vielleicht war er auch einfach fällig, dass er die Chance hat, die nächste Stufe zu erreichen. David kennen wir natürlich über die ganzen Jahre, jetzt nicht unbedingt so gut persönlich, aber einfach von dem, was ihn umtreibt, von der Stabilität, Loyalität. Er war jetzt lange Jahre in Ludwigsburg und ja, man hat dann mal Kontakt aufgenommen, sich mal ausgetauscht über die Sichtweise, wie will man Basketball spielen, und da kam einige positives Feedback raus, und wir sind auch nicht der Standort, der fertige Trainer sich einfach kaufen können. Das ist halt einfach so. Thomas Isolo musste sich auch bei uns entwickeln. Jetzt mit den letzten zwei Verpflichtungen, die sind leider nicht so lang gut gegangen. Da haben wir uns natürlich auch, sagen wir mal, intern auch ein bisschen auch an die eigene Nase fassen müssen. Was ist da gut gelaufen? Was war schlecht? Was hätten wir aus unserer Sicht besser tun müssen? Ich glaube, das war ganz, also das war ein sehr wichtiger und heilender Prozess auch für uns intern. Ja, also aus diesen ganzen Prozessen oder Entscheidungen heraus haben wir uns dann mit David zusammengetan und uns mal unterhalten, wie er den Standort sieht. Ist es überhaupt attraktiv für ihn und so weiter? Ich denke, Karlsruhe hat viel zu bieten. Ist immer natürlich meine Verkäufersicht immer. Aber letztendlich hat er sich auch für den Weg entschieden, mit uns da die nächste Zeit zu verbringen. Und freue mich auch drauf. Ja.
So viel also zu Martin Romek, und wir wollen das ganze Thema Wildcard natürlich nochmal ein bisschen weiter spinnen. Und da erstmal die Verkündung am Montag während des Tages gekommen von der Easy Credit BBL, dass sie in der kommenden Saison nur mit 17 Mannschaften spielt. Und das hat einfach den Grund, dass eben keiner der beiden Absteiger sich die Wildcard leisten wollte. Das haben wir gerade im Interview von Martin Romek gehört. Und die anderen können sich die Wildcard einfach nicht leisten, denn es gibt da wirklich große Hürden, um überhaupt eine Wildcard zu bekommen als Nicht-Absteiger. Was das genau beinhaltet, das ist nämlich ein besonderer Standort in einer Großstadt, so wird es zumindest in den BBL-Regularien bezeichnet. Dazu muss es eine Halle geben, die mindestens 6.000 Zuschauer fasst und einen Etat, der über dem Durchschnitt der Liga liegt. Das sind dann drei Kriterien, die einfach für niemanden zu erfüllen sind, auch nicht beispielsweise für Trier, die eine sehr gute Pro-A-Saison gespielt haben, die dort als Erster die Gruppenphase bzw. die Hauptrunde beendet haben und später dann in den Playoffs in Spiel 5 gegen Frankfurt rausgeflogen sind, im Halbfinale damit nicht ins Finale gekommen sind und damit das sportliche Aufstiegsrecht nicht haben und dann diese Regularien eben erfüllen müssten. Und Trier gilt jetzt, glaube ich, nicht als Hauptstadt bzw. als Großstadt in Deutschland. Da ist schon mal der erste Stolperstein. Insgesamt, wenn wir da drauf gucken, finde ich, ist das, wir hatten es ja schon häufiger mal kurz über die Wildcard, das wollen wir jetzt ein bisschen größer machen, ist es ein unsägliches Thema, oder Körny?
Ich frage mal in die Runde, wisst ihr noch, was der ursprüngliche Gedanke der Wildcard war?
Die Liga bei 18 Teams zu halten?
Nein, nein. Der ursprüngliche Gedanke der Wildcard war, aufstrebenden und ambitionierten Teams die Chance zu geben, schnell in die Liga zu kommen. Also ich sag mal so, wenn Watzke sagt, der BVB will Basketball-Bundesliga spielen und wir haben ein Etat von 21 Millionen, dann bekommt der BVB eine Wildcard oder der VfB Stuttgart oder wer auch immer, halt Marken. So, das war der ursprüngliche Gedanke, um den Weg klein zu halten für diese Teams, dass sie nicht anfangen müssen und über 5 Jahre aufsteigen müssen von der Landesliga in die erste Liga. Was ist die Wildcard jetzt? Genau das, was ihr gerade gesagt habt. Die Liga bei 18 Clubs zu halten. Und jedes Jahr aufs Neue verwässert das die ganze Geschichte. Und der Ursprungsgedanke der Wildcard wird gar nicht mehr zu Rate gezogen, wird vergessen. Und ja, wird im Grunde, stellt das alles irgendwie vom Kopf auf die Füße. Wir sind müssen mit Ach und Krach, wird versucht, die Liga bei 18 Teams zu halten. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre wir den Beweis vor Augen geführt bekommen müssen, dass diese Liga nicht auf 18 Teams ausgelegt ist. Herr Stoll in Ulm wird mir vielleicht nicht zustimmen, weil das natürlich die absolute Koryphäen-Idee ist. Auf jeden Fall immer 18 Teams, weil immer braucht man 17 Heimspiele. Und alles andere ist Quatsch. Aber ich glaube, wir brauchen keine Beweise mehr. Die sind genug gesammelt worden. Diese Liga mit 18 Teams und dem Unterbau aus der Pro A trägt sich auf Dauer nicht. Und wir haben leider auch keinen schönen Aufstiegskampf in der Pro A. Wir haben noch nicht mal ein Nachrückverfahren, wo wir sagen können, okay, Trier ist zwar sportlich gescheitert, aber würde den Platz einnehmen wollen, gibt's auch nicht. Also wir haben 2 große Probleme. Karlsruhe ist Meister geworden und steigt nicht auf. Der Fan fühlt sich, glaube ich, auch so ein bisschen irritiert. Also auch der Fan, der von anderen Sportarten mal rüberschaut, der halt dramatische Aufstiegskämpfe kennt aus anderen zweiten Ligen. Und es scheint nicht zu klappen mit diesen 18 Teams in der ersten Liga. Also wie oft wollen wir noch am Ende der Saison dastehen und feststellen, dass es nicht 18 Teams gibt, die in der Lage sind, diesen Etat zu stemmen und diese Saison die Lizenzauflagen erfüllen zu können. Also müssen wir die Liga verkleinern. Sie wird ja auch verkleinert, weil jetzt tatsächlich niemand nachrückt. Mhm. Also die Wildcard muss abgeschafft werden oder man muss sich darauf besinnen, was der ursprüngliche Sinn war. Nämlich dann mal darauf zu warten, dass irgendjemand kommt und sagt, ich bin der VfB Stuttgart, ich bin Borussia Dortmund, ich will Basketball-Bundesliga spielen.
4 der letzten 5 Wildcard-Nehmer sind ja direkt im Folgejahr abgestiegen. Es war quasi nur Zeit, die sie sich gekauft haben. Der letzte Wildcard-Nehmer, der in der Liga geblieben ist, nachdem er die Wildcard gekauft hat, das waren die MHP-Riesen Ludwigsburg, weil die damals nur 250.000 Euro gekostet hat. Im Jahr 2013 war das übrigens. Ruppi, macht das Sinn, die Liga zu verkleinern? Also ich verstehe die Argumente von Körny. Andererseits hast du natürlich da pro Club roundabout 100.000 Euro, die dir dann am Schluss als Umsatz im Etat fehlen, weil du eben Sponsoring-Einnahmen nicht hast, weil du Bandenwerbung nicht verkaufen kannst für ein Spiel, weil du Ticketeinnahmen nicht hast. Macht das Sinn, eine Wildcard noch zu haben oder steigt die Mannschaft sowieso ab? Ist das zu teuer
auch? Also aus der Ursprungsargumentation, die Körny eben auch nochmal genannt hat, finde ich, ergibt es total Sinn, noch eine Wildcard zu haben, wenn eben große Vereine oder große Standorte in die Liga streben, dass man ihnen da keine zusätzlichen Steine in den Weg legt. Liga-Verkleinerung, müsste ich lange drüber nachdenken. Ergibt Sinn aus Sicht der Topclubs, die ohnehin überspielt sind, dass sie einfach, ja, kann ich auch nachvollziehen, dass sie dann eben 4 Spieltage weniger hätten. Das ist ja in vielen Top-Ligen Europas auch so. Man kann jetzt argumentieren mit diesem, ja?
Ruppi, wir haben jetzt die Liga-Verkleinerung.
Ja.
Wir werden mit 17 Teams spielen. Also sie ist jetzt gekommen, weil alle Umstände, alles, was zusammengewürfelt wurde jetzt. Kann Crailsheim zahlen? Ja, nein. Ich glaube, es wurde sogar noch mal darüber abgestimmt, ob Crailsheim, ob es die 700.000 sein müssen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das wurde einstimmig abgelehnt.
Genau.
Es müssen 700.000 sein. Ich glaube, man muss die Hälfte bezahlen, die andere Hälfte, wenn man in der Liga bleibt. Mhm. So war es mal während der Corona-Zeit. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, keine Ahnung. Aber wir haben ja die Verkleinerung. Wir haben ja jetzt genau, ist ja das passiert, was quasi ja scheinbar passieren musste.
Wenn dann 16. Das macht für mich nämlich gar keinen Sinn. Genau, weil 17 macht für mich überhaupt keinen Sinn als Liga, weil du am letzten Spieltag dann irgendwie eine Mannschaft rumdümpeln hast, wo du sagst, ja, die guckt jetzt vom Sofa zu, ob sie absteigt oder ob sie in die Playoffs kommt. Das ist für mich nicht die Idee einer Liga.
Wenn du 16 in der Liga hast, dann hast du nach wie vor einen dramatischen Abstiegskampf. Du hast vielleicht einen realistischeren Aufstiegskampf auf der Pro A, weil es mehr Kandidaten gibt, die an der Grenze sind, als wenn du 18 Teams in der BBL hast und dann hast du vielleicht ein, zwei Standorte, die daran kratzen und es schaffen könnten und dann auch wirklich im Optimalfall ins Pro A-Finale kommen müssen. Du hast den Vorteil, dass Mannschaften nicht überspielt sind. Du hast natürlich den finanziellen Nachteil, den du angesprochen hast, was Sponsoring-Einnahmen betrifft, weil vielleicht, wenn man das von vornherein weiß, ist es eine 16er Liga und das hat sich über Jahre so etabliert, glaube ich, kann man das Argument auch wieder etwas wettmachen. Was ich noch sehe, ist dieser Leuchtturmcharakter, der immer genannt wird, dass du zwei zusätzliche Profi-Standorte hast, an denen du auch dann wirklich runtergehen kannst, Unterbau, in denen du Kinder mehr überzeugen kannst, mit dem Sport anzufangen, an denen du dann eben auch wirklich bis nach ganz unten gewisse gesellschaftliche Werte schaffst. Den finde ich nicht außer Acht zu lassen.
Wir müssen auch drüber nachdenken, ob die Ansprüche, die die Liga hat und die Realität, die die Vereine bieten, ob die noch zusammenpassen. Weil wir haben ja diese Triple-Double-Strategie der Easy Credit BBL, dass die Budgets steigen müssen, die Hallen müssen größer werden. Und wir sehen ja die Teams, Körny hat es vorher gesagt, die Gehälter, die gezahlt werden, sind teilweise nicht sonderlich hoch. Passt diese Ausrichtung zusammen? Können überhaupt 16 Teams das Schritt halten? Und diese Anforderungen.
Ja, aber Robert, wenn wir dann an der Stelle der Diskussion sind, dann müssen wir uns doch fragen, ob wir uns an den Starken in der Liga orientieren wollen oder an den Schwachen. Und wenn du dich an den Schwachen orientierst und sagst, hoffentlich kriegen wir irgendwie 18 Mannschaften zusammen, die irgendwie das schaffen mit Übergangslösung und weiß ich nicht was alles, dann ist natürlich die Entwicklung gleichzeitig gebremst. Und am unteren Ende, wenn du eine Mannschaft hast, die beispielsweise über eine Übergangsregelung kommt und diesen Etat nicht direkt erfüllen muss, dass es überhaupt diesen Übergang von Pro A zur BBL geben kann, dann bist du doch auch ruckzuck dabei, dass du sagst, ja, ihr könnt das schon machen, aber ihr seid halt null wettbewerbsfähig. Das ist ja auch genau das, warum Crailsheim gesagt hat, die hatten schon den zweitkleinsten Spieleretat und jetzt noch 700.000 Euro nächste Saison dafür extra berappen, dann, das sind ja nochmal zwei ganze Kader quasi, die du als Nettogehalt hast, sind ja weg damit, oder zumindest mal ein breiter Kader, dann hast du quasi deine ersten bis 14. Spieler gibt's nicht, und dann fängst du irgendwo bei Platz 15 an, da brauchst du nicht in der Liga spielen, da gehst du jedes Spiel mit minus 40 nach Hause, die Fans kommen nicht mehr in die Halle, macht auch keinen Sinn.
Die 700.000 Euro Sinn. Sind nicht zu stemmen. Ja. Also die genau. sind für niemanden ja, zu stemmen. So also für ja. Crailsheim nicht. Das ist Wahnsinn. Das ist ein kompletter Spieleretat. Das ist wirklich wahr.
Ja.
Also damit kannst du dir 12 Leute hinstellen. Und dann muss die Liga auch drüber nachdenken. Entweder machen wir daraus 300.000 oder 100.000 oder wie gesagt, es ist ein sehr guter Zeitpunkt, um dieses generelle Konzept der Wildcard völlig neu zu überdenken. Und welches Außenbild geben wir eigentlich ab im Basketball, wenn wir nach außen zu anderen Sportarten immer das Bild abgeben, ja, irgendwie will da niemand aufsteigen, dann kann man sich da eine Wildcard kaufen und kann dann wieder mitspielen. Das wirkt für mich unprofessionell. Als Außenstehender würde ich denken, was ist denn das für eine komische Kinderliga da? Was machen die denn da? Man kauft sich da ein für 700.000 oder... Ich finde das von der Außendarstellung
auch
nicht
gut. Kann ich einen Punkt zu anbringen hier aus Hamburg? Also ich habe mir auch immer gedacht, okay, Außendarstellung, das sieht blöd aus, aber okay, welche Konsequenzen hat es? Hat es denn wirklich Konsequenzen? Ich habe das jetzt hier gemerkt, in Hamburg die Bundesliga-Handballer standen kurz davor, dass ihnen die Lizenz entzogen wurde, weil es da auch wirtschaftliche Probleme gab so und haben sie jetzt in letzter Instanz doch noch bekommen vor dem Schiedsgericht, aber in der Phase, als es hieß, Lizenz nicht erteilt, müssen raus, runter in die dritte Liga. Das, was ich generell hier vernommen habe in Hamburg, war nicht irgendwie in die Richtung, geil, jetzt können ja alle Sponsoren von den Handballern rüber zu den Towers oder in Fußball oder sonst was, sondern das, was ich generell aller Orten wahrgenommen habe, war immer die Reaktion, oh krass, Profisport in Deutschland unterhalb vom Fußball lohnt sich ja überhaupt nicht. Und da, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet in ja. Richtung Außendarstellung. Wenn es so unprofessionell wirkt und wenn alles undurchsichtig ist und dann ist hier schon wieder eine Mannschaft insolvent und da kann einer finanziell sich die Bundesliga nicht leisten, das sorgt in der allgemeinen Sponsorensicht dafür, dass sie eher sagen, okay, wir können in den Profisport investieren, aber dann Fußball, weil das lohnt sich ja an alles andere, Basketball, Handball, Volleyball, was weiß ich was, Hockey, ja gut, die gehen ja eh irgendwann kaputt, das ist ja alles unprofessionell, da brauchen wir nicht unser Geld für verbrennen.
Also ich habe in den letzten Jahren, Jahrzehnten so viele Sponsoren kennengelernt, die lieber der 87. Sponsor eines Fußball-Bundesligisten sind, als der erste oder zweite bei anderen Sportarten. Weil ihnen das Gefühl gegeben wurde, das ist was Wertiges, das wird wahrgenommen, das ist professionell, das hat Akzeptanz und da müssen wir hin. Aber durch dieses Wildcard verwässern und kriegen wir 18 Teams voll und wer will noch mal, wer hat noch nicht. Das kommt bei Sponsoren, da hat Ruppi völlig recht, das kommt nicht gut an, das wirkt billig. Jetzt fällt mir kein besseres Wort ein, aber vielleicht trifft es das sogar am besten. Also die Wertigkeit, wie ein Sport dargestellt wird. Wir haben uns über Jahrzehnte bemüht, aus diesen Turnhallen rauszukommen, was uns ja teilweise gelungen ist. Grüße nach Würzburg, Zeit wird's für eine neue Halle, dass da keine Sprossenwände mehr zu sehen waren. Und wenn wir uns die Bilder aus den USA anschauen, wie wertig diese Hallen aussehen, wie wertig die Bilder aussehen, Wertigkeit, dass das was Tolles ist, was wirklich auch, wo es sich lohnt zu investieren, da zählt auch dazu, dass wir nicht mit irgendwelchen dubiosen Wildcards diese Liga auffüllen.
Aber dann ist ja die Frage, was in Zukunft daraus entstehen kann. Ich finde es jetzt in der nächsten Saison zum Beispiel katastrophal, dass es, wenn dann höchstwahrscheinlich einen Absteiger geben wird, das wäre, in dieser Saison hätten wir den Abstiegskampf ab dem 26. Spieltag zumachen können. Hätten wir gesagt, gut, die Tübinger holen wahrscheinlich nichts mehr. Da sind irgendwie alle verletzt. Die haben sowieso schon den dünnsten Kader, da wird es hinten raus dünn. Da ist unten überhaupt nichts mehr los. Du kannst natürlich das Eishockey-Modell fahren, was die über 10 Jahre gemacht haben, dass es keine Auf- und Absteiger mehr gibt, was auch völlig Banane ist, weil es dem sportlichen Geist gar nicht entspricht. Oder du verkürzt es halt auf eine 16er-Liga, hast damit aber natürlich auch ganz viele regionale Standorte, die dir verloren gehen, wovon der Basketball aktuell eigentlich lebt, dass es eben in Tübingen guten Basketball gibt, dass es eben in Jena was gibt, in Göttingen, in Oldenburg, in Ulm, so halb große oder kleine Städte, in Würzburg und eben nicht die Megastädte in Deutschland, wenn man das mal hier so nennen kann. Definition Megastädte, können wir nochmal drüber streiten, aber die größeren Städte. Also was ist die Essenz daraus? Was ziehen wir daraus? Wo würdet ihr hingehen, Robert?
Ich will nochmal auf den Punkt der Wertigkeit kommen, weil ich glaube, einen Punkt, den wir da auch mit in Betracht sehen müssen, ist dieser Unterbau. Ich finde auch diese Pro A und deren Modus unsäglich. Dass wir jetzt ein Finale haben, das Glückwunsch an die Karlsruher, wirklich. Ich will denen nichts wegnehmen. Aber dass die Frankfurter ja spielen, ja, wir sind ja eh schon aufgestiegen und wahrscheinlich noch irgendwie 2 Promille Restalkohol hatten. Und es geht um nichts. Du hast ein Finale und du weißt, es ist völlig egal, wer dieses Finale gewinnt. Mit Hin- und Rückspiel, die einen sind schon durch, die anderen freuen sich dann, weil sie Meister geworden sind, aber können nicht hoch. Also ich finde, da muss auch die zweite Liga sich was überlegen. Und da finde ich eigentlich das spanische Modell wirklich charmant. Die zweite spanische Liga hat auch 18 Teams, wie die Pro A in Deutschland. Aber der Erstplatzierte nach der Hauptrunde steht als Aufsteiger fest und die Plätze 2 bis 9 spielen Playoffs und nur der Sieger der Playoffs ist der zweite Aufsteiger. Dann hast du Spannung bis zum Schluss und derjenige, der sich über 34 Spieltage durchgesetzt hat, geht auch hoch. Und ich finde, so erhöhst du auch die Wertigkeit der Playoffs in deinem Unterbau. Weil so wie dieses Pro-A-Finale jetzt gelaufen ist, ich finde, jeder hatte den Blick, ja, was macht Frankfurt im Halbfinale gegen Trier? Drehen die das noch um? Das war irgendwie so das vorweggenommene Finale. Danach war klar, okay, die Skyliners steigen auf. Ja, und jetzt spielen wir halt noch 2 Finalspiele.
Und was machst du, wenn, gute Idee, aber was machst du, wenn der dann die Playoffs gewinnt, auch nicht aufstiegsberechtigt ist, weil er keine Lizenz bekommt, hast du auch wieder ein Problem. Also ich verstehe deinen Ansatz, finde ihn auch interessant, aber...
Ja, dieses Problem müssen wir generell lösen, dass wir diese Ligen näher aneinander bekommen.
Darf ich euch gerne zu einem kleinen Spiel noch einladen? Ich lese euch jetzt mal ein paar Teams vor, ja? Und ich lese euch jetzt ein paar Teamnamen vor und ihr sagt mir, was die gemeinsam haben, ja? Eintracht Braunschweig, Hansa Rostock, 1. FC Nürnberg, Schalke 04, Hertha BSC, Hannover 96, KSC, Hamburg, Fortuna Düsseldorf, FC St. Pauli. Alles Zweitligisten. Nur zu. Wollen wir noch ein Spiel machen? Dynamo Dresden, 1. FC Saarbrücken, Preußen Münster, Rot-Weiß Essen.
Drittligisten.
Drittligisten. Was... Wisst ihr, was da abgeht in diesen Ligen? Wie viele Zuschauer die
zweite
haben?
Zweite Liga, überragend.
Das ist Wahnsinn. Überragend. Preußen Münster ist auf, Alemannia Aachen ist nächstes Jahr Drittligist. Sind aufgestiegen aus der vierten Liga. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer hatten die, 28.000 beim letzten Ligaspiel.
Ja, ich glaube auch über 20 im Schnitt, ja.
Ja, ganz genau. Und wir müssen diese zweite Liga im Basketball, und wenn da über 3 Jahre dann eben eine Mannschaft wie, keine Ahnung, ich nenne jetzt irgendeine, Crailsheim, von mir aus auch Ludwigsburg oder was weiß ich, da unten spielt. Das ist doch egal. Ich habe gerade Teams genannt, die über Jahre, über viele, viele Jahre zweite, dritte Liga gespielt haben. Schalke spielt jetzt schon zum wiederholten Mal in der zweiten Liga. Die werden fast abgestiegen in die dritte Liga.
HSV ist jetzt die neue Zweitliga, Dino, jetzt.
Der HSV ist seit 7 Jahren. Und die zweite Liga erzählt die Geschichte des HSV in so einer Ausführlichkeit und mit so viel Seitengeschichten und warum und wieso passiert das nicht. Und wir also wollen zwanghaft die erste Liga bei 18 halten, wo wir sagen könnten, wir können auch gute Geschichten in der zweiten Liga erzählen mit Teams, die wirklich hochkommen wollen und die arbeiten wollen und die den Etat verbessern wollen und die ihre Fans halten wollen. Ja, warum soll das im Basketball nicht möglich sein? Warum müssen denn alle unbedingt in der ersten Liga spielen? Also die Identifikation, was uns im Basketball fehlt, wie gut ist das dem Fußball in den jeweiligen Standorten gelungen? Bei einem Viertligisten gehen 30.000 Zuschauer hin in Aachen. Das musst ihr euch mal geben. Und also ganz im Ernst, warum machen wir den Unterbau nicht stärker und finden das so schlimm, wenn da irgendwie ein toller Standort mal für 2-3 Jahre in der Pro A spielen muss? Das ist doch nicht schlimm.
In der Theorie nicht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es für Crailsheim keine schlechte Sache ist. Also dass es ihnen mehr nützt, in der Pro A oben mitzuspielen und nochmal eine neue Euphorie zu entfachen, als wenn sie jetzt mit Hängen und Würgen und ganz wenig verfügbarem Geld, weil sie sich eine Wildcard kaufen mussten, da in der BBL versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen.
Ich glaube, also ich bin in weiten Teilen bei euch. Ich glaube nur, dass es auch der große Unterschied zum Fußball eben ist, dass die Vermarktbarkeit, gerade in der zweiten Liga vom Basketball, ich glaube in der ersten Liga haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass es nicht ganz einfach ist, und in der zweiten Liga noch viel, viel, viel schwerer ist. Also wenn wir alleine sehen, wer die Lizenz beantragt hat, wer sie am Schluss erhalten hätte, wahrscheinlich sogar nur unter Auflagen, das ist ja so eine große Diskrepanz, dass du da eigentlich schon mal daran auch erkennen kannst, auch bei Trier jetzt, wie lange die in der zweiten Liga waren, dass es halt unfassbar schwer ist, glaube ich, da auch Standorte am Laufen zu halten, auch auf dem Niveau am Laufen zu halten, damit auch die Fans dran zu halten und nicht nach dem 5. Jahr zweite Liga sagen zu müssen, Leute, bei uns gehen die Lichter aus, wir haben keine Sponsoren oder zu wenig Sponsoren, wir können das Ding hier nicht mehr stemmen. Also ich meine, im Basketball haben wir ja diese alteingesessenen Teams, gerade in der zweiten Liga ja auch mittlerweile. Du kennst es am besten von Phoenix Hagen, Körny, deinem quasi Heimatverein, oder von Gießen, die lange Fahrstuhlmannschaft waren, von Jena, die schon mit oben waren, von Trier habe ich ja schon genannt. Da gibt es ja die Beispiele auch, die wir da auch erzählen oder erzählen könnten, aber die Aufmerksamkeit dafür ist halt einfach super gering. Und deswegen ist der Sturz, glaube ich, von der ersten in die zweite Liga für viele Standorte auch schwierig. Bei Crailsheim vielleicht so ein kleines Sonderding. Wir haben es vorhin gehört bei Martin Romig, der da auch gesagt hat, dass die Sponsoren darauf eingestellt sind, dass sie mal in der zweiten Liga spielen, mal in der ersten Liga. Die wollen sie unterstützen, weil sie sie sind und weil sie das auch so klar kommunizieren. Aber ich glaube, insgesamt ist es trotzdem schwer vermittelbar. für solche Teams, wenn man da sagt, wir spielen halt dauerhaft in der zweiten Liga und wenn es mal gut läuft, steigen wir auf?
Ja, also das stimmt auch. Aber wie gesagt, ich habe eher diese Sorge, dass wir mit dieser dauerhaften Wildcard-Diskussion Jahr für Jahr uns einfach da auch immer viel kaputt machen und
auch
einfach
richtig.
Immer diesen negativen Vibe reinbringen und dass ein Zweitligameister nicht aufsteigt, widerspricht so ein bisschen meiner europäischen Sportromantik, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich denke, zwei sollen hoch, zwei sollen runter und davon lebt ja auch die Saison. Also irgendwie sind wir da in so einer schwierigen Situation.
Total so, total in between auch. Und deswegen muss, glaube ich, die Liga jetzt auch reagieren und eben sagen, entweder wir machen die Wildcard wirklich exklusiv für eine Gruppe, die sich da irgendwie einkaufen will, um sich großen Marken nicht zu verschließen. Alle anderen müssen halt runter, so ist es nun mal, so wie sie es aktuell leben. Aber dann vielleicht auch mit der Konsequenz, dass man nicht eine 17er Liga hat, weil, wie gesagt, ich hatte die Argumente ja schon vorher vorgebracht, warum ich eine 17er Liga absolut, also finde ich, fühlt sich am falschesten an von allem. Dann mach eine 16er Liga, mach's richtig, dann hast du irgendwie zwischen Platz 10 und 16 wahrscheinlich ein, zwei Siege zwischen Play-ins und Abstieg. Aber ist dann halt so. Vielleicht steigert das auch insgesamt dann, oder konzentriert sich dann auch eher die Stärke der Spieler auch auf diese 16 Mannschaften, dass du da auch vielleicht etwas mehr natürliche Selektion drin hast, dass insgesamt dann wieder die Liga auch zu einem stärkeren wird. Nur eben gehen dir auch regionale Standorte, vor allem kleinere Standorte, dann halt natürlich auch
einen Vorschlag noch aus einer anderen Sportart. Also beim Volleyball machen sie es so, da gab es ja den Fall, dass die Liga massiv verkleinert werden musste, weil sich kaum noch ein Team leisten konnte. Ich glaube, die sind bis auf 8 Mannschaften runtergegangen. Und um wieder zu einer halbwegs respektablen Größe anzuwachsen, ist es dort so geregelt, dass für Aufsteiger nicht die gleichen Kriterien gelten in den ersten beiden, glaube ich, Jahren, wie für Teams, die in der Liga etabliert sind. Das heißt, sie müssen nicht direkt den Mindestetat stemmen, sie müssen diverse wirtschaftliche Auflagen nicht sofort zu 100% erfüllen, sondern bekommen eine Frist eingeräumt, um das zu schaffen. Was hättet ihr davon?
Ist ja dann die Frage der Wettbewerbsfähigkeit.
Das kann ich unheimlich schwer beurteilen.
Also schafft es eine Mannschaft mit einem Etat, der weit oder ich sag mal, wenn der Mindestetat bei 3,5 Millionen Euro liegt und die Mannschaft muss erstmal nur 2,5 stemmen, damit tut man sich ja keinen Gefallen, weil also das am Schluss.
Muss ich dazu sagen, beim Volleyball ist es sogar so, dass sie dann den Abstieg ausgesetzt haben. Das wäre natürlich kein Modell für die PBL.
Ja.
Ich glaube, dass es möglich ist. Ich glaube, dass es möglich ist. Natürlich ist es nicht super wahrscheinlich, aber so Beispiele wie Würzburg, die jetzt natürlich auf einem anderen Level spielen, die zeigen das. Wenn du einen Coach hast, der genau die richtigen Spieler wählt, du kannst dann schon.
Aber Tübingen ist doch das beste Beispiel, dass es nicht funktioniert in dieser Saison.
Auch Tübingen hätte die Klasse halten können, Stacke. Die haben halt in der Hinrunde zu viele Spiele verloren, die sie hätten gewinnen müssen.
Was an der Qualität der Spieler lag dann, oder? Letztendlich.
Jein.
Ist auch ja, natürlich. Ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest.
Es ist aber möglich, wenn die Tübinger in der Hinrunde 2-3 Siege mehr holen, bleiben die vielleicht drin. Klar werden es diese kleinen Teams schwer haben, am schwersten haben. Das ist keine Frage, aber möglich wäre es.
Okay, bestimmt. Ich glaube, wir können zusammenfassend auf jeden Fall sagen, dass es mit einer 17er Liga, das ist zumindest meine Meinung, nicht optimal ist und dass sich die Liga eindeutig Gedanken darum machen muss, wie das mit Auf- und Abstieg läuft, weil das einfach ein schlechtes Bild nach außen trägt und die Sportart überhaupt nicht nach vorne bringt in dieser Konstellation.
Ich glaube auch, dass die Wildcard mittlerweile so teuer ist und auch so teuer bleibt, weil die Liga diesen Missbrauch der Wildcard damit auch eindämmen will. Weißt du, wenn man jetzt sagen würde, okay, dann kostet es halt nur 300.000, dann ist es ja noch mehr ad absurdum geführt. Ich glaube, dass deswegen auch der Antrag einstimmig abgelehnt wurde, die Wildcard zu verbilligen, weil man selber schon weiß, dass das jetzt nicht ideal ist, was da gerade passiert. Deswegen kostet ja auch 700.000.
Können wir vielleicht demnächst mal bei der BBL nachfragen, hier bei uns im Podcast. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Lass uns ganz zum Schluss dieser Folge noch einen kurzen Ausblick wagen, denn Robert, nimm uns mit. Erstmal Dienstag Spiel 4 und dann entweder Finale oder Spiel 5.
Ja, gegebenenfalls donnerstags Spiel 5. Was aber feststeht, dass wir am Samstag das erste Finale in München haben werden. Samstag 20:30 Uhr Spiel 1 Bayern gegen entweder Alba Berlin oder die Niners Chemnitz. Und Spiel 2 dann auch direkt am Montag wieder in München. Das heißt, bis zu unserer nächsten Folge haben wir schon 2 Finalspiele gesehen.
Ja, und Spiel 4 dann zeitgleich mit der Eröffnung der Heim-EM. Das ist dann natürlich ungünstiger Zeitpunkt, aber wahrscheinlich nicht anders zu machen. Dann aber auch nicht in München. Naja. Das ist vielleicht wichtig an der Stelle, weil die ja in München ist. Das wäre noch mehr Chaos wahrscheinlich.
Ja. Die Tip-Off-Zeiten liegen, beziehungsweise Anstoßzeiten liegen ja auseinander.
Doubleheader.
Das EM-Spiel beginnt um 21 Uhr, das BBL-Finale 4. Ich meine 18 oder 18:30. Also nur der aktive Stadionbesucher werde davon wirklich tangiert. Wer beides gucken will, kann auch beides nacheinander gucken.
Ja, Körni, dann dürfen wir dir erstmal viel Erfolg wünschen für morgen, für das Spiel, dass du da eine schicke Nummer in Chemnitz siehst und auf jeden Fall keinen Hörsturz erleidest.
Ich hoffe vor allem, dass die Schiedsrichter nicht verantwortlich sind für das Endergebnis. Ja. Ich habe immer so ein bisschen Sorge, wenn es zu physisch wird. Ich habe auch tatsächlich, vielleicht ist das mal eine Idee für euch für zukünftige Podcasts. Ich habe tatsächlich mit Coaches und Schiedsrichtern einfach ganz provokant mal die Frage gestellt, ist die BBL zu physisch?
Gute Frage.
Könnt ihr ja mal in den Schlaf nehmen, diese Idee. Ich sage ja und stehe mit meiner Meinung nicht ganz allein da und hatte jetzt nicht das Thema für die Playoffs und auch nicht für die Finals, sondern vielleicht mal für ein Sommerloch. Aber wir reden so oft über Physis und ich glaube, wir reden fast zu viel über Physis in der BBL. Aber
gutes Thema.
Gute Idee. Wobei es ja bei uns kein Sommerloch gibt, Körni, wie du weißt, da kommen dann die Transfer-News wieder. Ruppi hat schon durchgeladen.
Und Olympia und alles, ja.
Genau.
Wer wird denn der NBA-Champion?
Boston.
Auch. Wobei wir die immer etwas stiefmütterlich behandeln, müssen wir ehrlich sagen.
Aber
ich habe von der NBA keine Ahnung, aber ich fände es schon charmant, wenn das der zweite Würzburger macht.
Ja.
Aber ich habe keine Ahnung, wer dort Boston. Favorit ist. Ich bin NBA, bin ich raus.
Was hast du, Körni? Dallas?
Ich sag Dallas.
Wegen Luca?
Ich sag Dallas. Doncic ist so ein bisschen der, so ein bisschen Chemnitz, finde ich. So dieses Wollen und dieses, einfach dieses Ausstrahlen, dass man es unbedingt will. Da habe ich so das Gefühl.
Luka Doncic
und Boston ist dann so ein bisschen der FC Bayern, der noch gar nicht wirklich getestet wurde bislang in den Playoffs, wo wir noch viele Fragezeichen haben.
Also Boston ist sicherlich die talentiertere Mannschaft, das glaube ich auch. Also allein sieht man schon in der regulären Saison. Aber so ein richtiges Winner-Team waren sie bisher auch nicht. Ich weiß nicht, ob Dallas gegen Boston wie Chemnitz gegen Bayern wäre. Das ist, glaube ich, zu vermessen. Der Vergleich hinkt an mehreren Stellen. Aber Doncic strahlt so viel Willen aus und Irving eigentlich auch. Das ist schon krass. Also die gehen da drauf und die sagen sich, wir verlieren nicht.
Mich würde es freuen.
Das ist schon cool.
Cool. Dann herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns. Körni, hat großen Spaß gemacht mit dir. Ich könnte das übrigens noch bis übermorgen machen, aber da musst du dann schon am Kommentatorenpult sitzen.
Ich muss mir nochmal Spiel 3 in Ruhe angucken, jetzt von Chemnitz gegen
Ja, dafür viel Spaß. Danke euch, Jungs. Macht's gut, ihr liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und dann hören wir uns kommenden Dienstag wieder mit der nächsten Folge, dann schon mit den Finals und den ersten Einschätzungen dazu. Macht's gut, bleibt sportlich und bis bald. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.